Ich hab, wir nehmen auf, ne?
Ja.
Ich habe Valentin während der Aufnahme Softdrinkverbot erteilt. Für die Gesundheit.
Es ist auch völlig zu Recht, weil ich trinke halt auch einfach so 1,5 Liter dann während einer Folge. Einfach nur so für den Zuckerrush und weil ADHS kickt. Und ich ahne auch, dass das halt super abfuckt. Und wenn neulich bei einer Aufnahme habe ich auch einfach geredet, während ich getrunken habe. Und ich war einfach nur so, kannst du den ganzen Satz nochmal sagen? Du hast gerade getrunken beim Reden. Oder geredet beim Trinken.
Irgendwie ist das für mich auch was Vertrautes, weil bei unserem ersten Treffen, Valentin, hast du dir auch 1,5 Liter Flasche Coca-Cola geholt. Und jetzt steht sie hier auch und wir haben uns so lange nicht gesehen. Das ist dann irgendwie so, wenn man so in einen unbekannten Ort kommt, aber dann eine Sache sieht, die man schon kennt von früher und sich so wohler fühlt.
Ich kenne auch legit fast sonst niemanden, der sich diese 1,5 Liter Plastikflaschen kauft. Ich kenne die halt sonst nur, wenn wir mit der Familie Picknicken gefahren sind und man sich halt so 1,5 Liter Cola, 1,5 Liter Fanta.
Als richtig miese Zeiten waren, habe ich mir mal Cola Turca in den 3 Liter Flaschen gekauft, weil das war so der billigste Literpreis. Aber man fühlt sich halt so räudig, weil den gibt es halt auch im Sixer. Und das sind dann halt einfach 18 Liter, die man dann einfach halt so mit dem Bus vom Bollo-Supermarkt in die WG nach Hause schleppt und alle gucken einen an, als hätte man sein Leben nicht im Griff, weil man mit so 18 Liter Cola unterwegs ist.
Die denken, du planst WG-Party.
Ja, und man muss halt echt nicht, man muss nicht mal eine ausgeprägte Kritik am türkischen Nationalismus haben, um Cola Turca scheiße zu finden. Das schmeckt auch einfach nicht.
Natürlich schmeckt's nicht, aber Freeway Cola schmeckt auch nicht. Aber manchmal sind einfach miese Zeiten und die Sucht drückt.
Aber wisst ihr, wer trinken darf während dieser Aufnahme? Der kleine Engel Gigi. Hi Gigi. Gigi slurpt hier das Wasser im Studio, nämlich Hengamis Hund, der Doggo. Erste Aufnahme mit nichtmenschlicher Anwesenheit.
Mit Animal Companion.
Antispeziistische Folge.
Habt ihr beide mitbekommen, was gestern außer dem EM-Finale in der Welt des Sports passiert ist?
Zählt Schießsport?
Was?
Wegen Trump.
Aber das war ja vorgestern.
Ach so.
Ja. Streng genommen. Nee, Schießsport zählt nicht. Aber es ist auch ein sehr männlicher Sport, glaube ich.
Mit Reifen.
Ja, ich weiß nicht, was in der Welt des Sports noch passiert ist.
Ralf Schumacher, der Bruder
stimmt.
Für Michael Schumacher.
Das habe ich gesehen. Das ist für mich nicht die Welt des Sports, das ist die Promi-Welt.
Ralf Schumacher hatte seinen Main-Character-Moment. Ganz Europa guckt Fußball und Ralf Schumacher war so, nö. Und droppt einfach sein Coming Out, hat ein Bild gepostet von sich und seinem Partner und das war dann so Tagesschau-Ticker-Meldung, ich glaube mitten während dem EM-Finale.
Ich habe es gestern irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube auf Reddit und ich befasse mich sonst überhaupt nicht mit Ralf Schumacher, ich bin richtig excited geworden und habe das direkt gegoogelt und ich habe mich richtig gefreut, aber worüber ich mich so richtig gefreut habe, war einfach dieser Kommentar von Carmen Geiss unter dem Post. Kennt ihr die Geissens?
Na klar.
Und Carmen Geiss, einfach Ikone. Und die hat halt so den meistgelikten Kommentar, wo sie irgendwie auch voll viel Privates darüber erzählt, dass, wie der heißt. Also, ich liebe euch beide so sehr. Du hast den besten Partner. Eigentlich ist es auf Kölsch, die redet doch so Kölsch, ne? Du hast den besten Partner, Etienne, den man sich nur vorstellen kann. Nach 2 Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. Ich kenne Ralf seit mehr als 25 Jahren und er war immer ein mega Freund.
Nein, lies nochmal genau. Es steht nicht mega Freund, sondern mega Freud.
Ja, mega Freud. Immer liberal, ein herzensguter Mensch, den ich Tag und Nacht anrufen kann und vor allen Dingen in seiner Position immer ehrlich zu mir war. Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte. Und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben. Denn auch Etienne liebe ich abgrundtief.
Wow, irgendwie Throuple-Vibes.
Aber so, ey, wie viel Support kann man sich noch für seine Beziehung wünschen, als dann kam ein Geist, wenn die Geissens dich so abhypen? Ja.
Sie hat gesagt, love is love, happy pride.
Das ist, was ich mir von euch wünsche, wenn ich public gehe mit meiner Beziehung. Das ist, der Standard ist gesetzt.
Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst bergauf und davon und krepiert. Es ist zu emotional, ich bin ganz ruhig, rational.
Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Read Theory. Ich bin Aisha Gül.
And I am Walthamstow's finest, the cursed one, never winning any title, Harry Kane.
Und mit uns live aus dem Studio im Herzen Kreuzbergs, Sophia, unsere bezaubernde Produzentin von Studio Soma und a very, very, very special guest, the veteran of early Twitter Wars, ehemalige Taz-Kolumnistin, Autorin zweier Romane und eines Hörspiels, Herausgeberin des Delphi-Magazins und von dem Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum. Redaktionsmitglied beim Missy Magazin, Podcasterin und first and foremost heutiger Gast in unserer Sendung, Hengame.
Hallo, hallo.
Welcome.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich die Anfrage bekommen habe, bei euch zu Gast zu sein, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich war so, wow, eine Ehre. Weil es gerade auch mein Lieblingspodcast. Das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen.
Dankeschön.
Danke. Wir wissen nicht, womit wir es verdient haben, aber appreciate it a lot.
Ich kann es euch nochmal im Detail sagen. Also für mich, ich mag so Gesprächspodcasts, wo aber Leute auch Ahnung haben und sich mit Sachen richtig auseinandersetzen und das von einer linken Perspektive abgeht, aber nicht so auf Basic, so darum ist Rassismus schlecht oder so. Und also es gibt auch andere Podcasts, die ähnlich sind von der Funktionsweise, die ich auch gerne höre, aber der hittet nochmal anders.
Thanks.
Der ist auch extrem lustig.
Oh, danke.
Aber wisst ihr, was auch lustig ist? Es gibt, kennt ihr das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern?
War ich noch nie.
Ich kenn's.
Sagt euch die Bahnstation Neustrelitz was?
Leider ja.
Da war vor ein paar Wochen so ein Fest und ja, habt ihr das mitbekommen?
Nee, ich verfolge keine... sowas nicht.
Ich habe es mitbekommen, aber nur aus der Ferne. Ich bin nicht hingefahren.
Gigi, ganz kurz. Gigi, komm mal auf deine Decke. Du machst echt Krach da hinten. Sitz.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe meinen Frieden mit dem Treiben in Lerz ein bisschen geschlossen, weil ich war im Zug und dann standen so drei Bundeswehr. Also ich war in Bayern im Zug und wollte, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, auf jeden Fall wieder hoch raus aus Bayern auf jeden Fall. Und dann war da so ein Junggesellinnenabschied. Und dann bin ich so ein bisschen weg von denen gegangen, weil die halt sich dumm gesoffen haben. Und dann stand ich neben so drei Bundeswehrsoldaten und der eine hat so, am Wochenende ist wieder Fusion Festival, der ganze Zug voller Linker und ich in Grün. Und ich war so ein bisschen, wenn das Festival keinen anderen Erfolg hat, außer dass dieser Bundeswehrsoldat eine scheiß Bahnfahrt hat, dann habe ich meinen Frieden mit diesem Festival wieder gemacht, weil das ist irgendwie, kann man auch anerkennen.
Honestly fair.
Aber warst du mehr als einmal auf dem Fusion Festival?
Nee, und ich war ja auch nur einmal nur so auf den letzten Tag. Ich hatte tatsächlich für 2014 ein Ticket bekommen und hatte vor, hinzugehen und habe es dann aber kurzfristig weiterverkauft, weil ich Depri war und irgendwie auch so im Bachelorarbeitsstress war und ich war so irgendwie, es ist gerade nicht so meine Traumvorstellung. Ich hatte auch nicht so eine Crew, ich hätte mich dann so bei anderen Leuten mit so drangehangen, aber dann ist schon sowieso das Risiko, dass man sich unwohl fühlt, auf so einem Zeltplatz.
Ich war noch nie auf der Fusion und überhaupt ist meine Festivalerfahrung sehr begrenzt. Das letzte Festival, für das ich so richtig ein Ticket gekauft habe und gezeltet habe und dort war, das war auch mehr oder weniger mein erstes mit 18, das Dogville in Hamburg.
Ey, welches Jahr warst du?
Also das 2011.
Da war ich auch.
Da, wo es so geregnet hat, so richtig es nonstop.
Meistens beim Dogville. Aber ja.
Ja.
Ich war früher voll gerne auf Festivals. Also so Dogville war ich regelmäßig, Hurricane Festival auch bei mir in der Nähe. Sind jetzt beides nicht so die linken Festivals auch. Was ich immer mal machen wollte, aber irgendwie nie geklappt hat und dieses Jahr ist es zum letzten Mal, ist das Melt. Ich finde, die haben immer das geilste Line-up. Aber auch da war es dann so, es gab jetzt nicht so eine Crew, wo ich mich so anschließen konnte. Und es war auch immer ein bisschen teurer als die anderen. Und jetzt bin ich auch aus diesem Zeltding raus. Also wenn ich so einen Camper-Van hätte und Leute würden sagen, so lass zusammen hingehen und man muss nicht zelten und so, ich würde machen. Aber so, ich zelte einfach sehr ungern.
Ich war natürlich auch noch nie auf der Fusion.
Was?
Natürlich.
Du warst noch nie?
Ja, da bin ich jetzt auch baff.
Hä?
Ey, Fusion Hass bei mir nicht erst seit 2016 Ding, sondern 2015 hat die Fusion mich mit meiner damaligen schäbigen, komischen Band erst gebucht und dann ist ihnen aufgefallen, dass wir Kriegstreiber sind und dann haben sie uns wieder ausgeladen und deswegen bin ich nie auf die Fusion gegangen, weil auch nämlich so Techno-Clubs in Berlin während der Fusion waren so ein ganz anderer Vibe, weil es waren halt nur so, es waren nur Leute da, die Hippies gehasst haben. Und es war so, man kannte so alle, man hat so ein bisschen, die Mucke war düsterer, man hat sich so zugenickt und hat sich die ganze Zeit gefreut. Hashtag Berlin hippiefrei war so ein anderer Vibe und irgendwie bin ich dann darin aufgegangen. Und irgendwann dann auch, also ich war mal auf dem Lehrtsgelände, ich habe mal auf dem Gelände aufgelegt, tatsächlich auch so 10 Stunden lang ein Stück aufgelegt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich über 50 Euro dafür bekommen. So richtig Ausbeutung. Und
50 Euro für 10 Stunden?
Ich hätte, glaube ich, auch nur 6 Stunden, also ich glaube, ich hätte auch nach 6 Stunden auflegen können, wenn ich gewollt hätte, aber die Leute haben halt irgendwie getanzt und ich war super besoffen.
Valentin ist billig.
Ich bin super billig.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon viele schlechte DJ-Löhne gehört, aber ich finde 5 Euro die Stunde ist schlimmer als kostenlos. Ehrlich gesagt, bei 10 Stunden.
Hey, normalerweise habe ich auch immer nur für Naturalien meine Künste als Musiker angeboten.
Du bist oldschool, du bist noch vorkapitalistisch, ja. Du bist feudal.
Nein, aber irgendwie bin ich dann nie hingegangen und es wurde dann auch so ein bisschen so ein Hype, also es war auch so ein Selbstverständnis halt irgendwie da nicht hinzugehen. Und das ist ja auch so ein bisschen, als du deinen Fusion-Text rausgehauen hast, war ich damals mega irritiert, dass so aus der antideutschen Bubble so viel Hate kam, weil es halt legit im selben Jahr halt auch so antideutsche Texte gab, die gesagt haben, nein, man geht nicht zu Fusion, das ist ein scheiß Ort. Und auch irgendwie so dieser Fusion-Hass, dieser Hass auf Weiße mit Dreadlocks, den gab es ja in der Anti-D-Szene damals auch. Und da war ich, glaube ich, auch so voll drin und bin so voll drin aufgegangen. So. Also ich fand den Text damals auch wack, bin ich ganz ehrlich. Aber nicht, weil ich die Fusion gut fand, sondern der Fusion-Hass war, glaube ich, schon das Bindeglied, auf das man sich immer hätte beziehen müssen.
Ja, wobei ich zum Beispiel heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen würde, ich hasse die Fusion. Aber für mich war es gar nicht so sehr dieses Ding von die Leute, die das organisieren. Das ganze Festival an sich ist für mich Schrott, weil das ist es nicht. Allein aus dem Grund, dass so viele linke Projekte bundesweit dort immer ihre Stände haben und total viel Geld machen, was sie dann so vor Ort und vor allem auch außerhalb Berlins so nutzen. Und dafür finde ich es auch wichtig, aber die Leute sind halt nervig, die dorthin gehen. Also an diesem einen Tag, wo ich da war.
Also ich, als dein Fusion-Text damals rauskam, konnte ich sehr damit relaten, weil ich einfach Festivals scheiße fand, weil ich nicht damit relaten konnte, einfach gelassen zu feiern und unter so vielen Leuten und in Deutschland und unter irgendwie so mit der Person, die ich halt irgendwie so hier bin. wie gesagt, ich war einmal auf dem Dockville und ich war so schockiert von diesem, also ich war so schockiert vom Alkoholkonsum auf diesem Festival, weil ich bin halt mit diesem Selbstverständnis gefahren, das ist ein Indie-Festival. Ich fahre nicht zu Rock am Ring. Ich fahre nicht, oder irgendwie, weiß ich nicht, in Köln gab es immer Summer Jam, das ist so ein Reggae-Festival, großes. Ich war so, ich fahre aufs Dockville, das sind meine Leute, da spielt Santi Gold und VXX.
Du dachtest, da sind Leute mit so Museum-Jahreskarte.
Ganz genau. Ich dachte halt so ein Mix aus Tumblr, DeviantArt und
war auch, aber die saufen ja auch, genau. Oder ballern.
Ja, die saufen auch, plus ich habe wirklich die Masse an Männern unterschätzt auf dem Festival. Irgendwie in meiner Vorstellung, ich war auch wir waren eine Gruppe aus 6 Leuten, wovon wir waren fünf, also es war nur ein Cis-Typ mit uns unterwegs. Und ich dachte, das repräsentiert auch das Geschlechterverhältnis auf dem Festival wieder. Und dann waren halt super viele Typen da und die waren alle besoffen. Und also ich habe mich das ganze Festival im Zelt eingeschlossen und die Budenbrocks gelesen. Ich habe nichts live gesehen, weil ich so trotzig war. Also mein Trotz war dann, also meine Enttäuschung, ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten. Ich konnte mich gar nicht drauf einlassen. Ich war voll der Killjoy, ich war voll der Hater. Und deshalb hat dein Text einfach richtig da in diese, bei mir sehr viel Anklang gefunden.
Ich war schon vom Hurricane Festival, wo ich vorher mal war, abgehärtet. Deswegen habe ich die Musik, obwohl ich selber gar nicht gesoffen habe, ein Edible Brownie habe ich gegessen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Das hat mich so ein bisschen rausgehauen, aber ich habe mir trotzdem vieles angeguckt. Bei Frittenbude musste ich dann auf jeden Fall eher auf den Boden gucken, weil die Lichter zu doll waren.
Boah, 2011 hatte Frittenbude auch noch die ganze Katze-Panda-Bär-Action am Start mit diesen Stofftieren. Es war auch eine Ausbeutungssache. Du hast halt einfach so freien Eintritt und ein paar Bier bekommen dafür, dass du dich so 2 Stunden in diesem Katzenkostüm kaputt gemacht hast. Das war auch so ein Ausbeutungsjob, den ich in meinem Leben sehr oft gemacht habe.
Du hast ein Katzenkostüm für Frittenbude getragen?
Ja, safe.
Und du wurdest dafür bezahlt?
Nein, natürlich nicht.
Eben nicht.
Ja, aber du wurdest von denen engagiert?
Na, wenn die halt in der Nähe waren, wo ich damals gewohnt habe, wussten die ja, dass ich eher auf das Konzert gehe. Aber was soll man denn sonst machen, wenn die in der Nähe spielen von der scheiß Kaff, in dem ich wohne? Und dann war ich halt irgendwie eh da. Und dann wussten die, dass ich mich halt freue, wenn ich halt keinen Eintritt zahlen muss und halt irgendwie umsonst saufen kann. Ich
und dafür musstest
so
du dieses...
GL können wir dir nicht anbieten, aber vielleicht willst du das Konzert von einem Kostüm aus miterleben.
Du warst einfach der Furry.
Naja, was ich dazu sagen muss, was richtig fair ist, so, ich habe Merch für Egotronic gemacht. Da gab es immer 10% von den Einnahmen und ein T-Shirt, was ich echt fair fand, damals so als 18-, 19-Jähriger, weil es dann irgendwie so, ja, 30 Euro mindestens waren. Und man halt ein neues T-Shirt hatte.
Ja,
es war auch nicht so engagiert. Ich bin da halt hingegangen und dann hing ich halt rum und dann hatten dich halt irgendwer gefragt, so, ey, willst du dieses Katzenkostüm reingehen? Dann war ich halt so, ja, okay.
Leute, also wer ebenfalls wie Valentin ausgebeutet wurde, hier ist jetzt der Aufruf, ihr könnt euch im Post unter dieser Folge connecten und wir machen eine Collective Action.
Wir machen eine Gewerkschaft.
Ja, eine Gewerkschaft. Ja, zurück zum Jahr 2016. Hengame, du warst auf der Fusion. Du hast, ohne groß darüber nachzudenken, deine Erfahrungen wahrscheinlich, oder was ist groß darüber
das
nachzudenken?
Das war für mich eine Feldstudie.
Ja. In welchem Rahmen hast du es nochmal damals veröffentlicht?
Ich habe das für Missy online geschrieben, weil das Ding ist, ich bin Sonntag dahin gefahren. Und dann, als ich Sonntagabend da war und meine Friends gesagt haben, komm, wir mischen in die Mate ein bisschen MDMA rein, dann war ich so, probably werde ich nicht den letzten Zug nach Hause nehmen oder gucken, wie ich nach Hause komme. Und dann habe ich in den Slack-Channel bei Missy gesagt, Leute, ich komme morgen nicht, aber ich schreibe dafür einen Text
drüber.
Und ja, dann habe ich, ich habe den Text basically im MDMA-Kater geschrieben und so liest er sich auch. Mit wenig Benefit of the Doubt für die Außenwelt und einer sehr pessimistischen Sicht auf Menschen. Aber ich sag so, wenn ich den Text heute angucke, ich finde ihn immer noch funny. Weißt du, für mich war das nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, ich schreibe jetzt etwas, was niemand jemals gedacht hätte oder so, sondern es war so Sachen, die wir wissen, aber nochmal witzig verpackt.
Also ich, wie gesagt, bei mir hat der Text auch erstmal Zustimmung ausgelöst und auch was du über das Essen geschrieben hast. Also ich hatte also auch dieses, ich finde, wie du die Fusion thematisierst auch, ich finde, das ist auch, dass du halt mit der Zugfahrt dorthin anfängst und dann dieses Pärchen und dann diese Taxifahrt. Man ist ständig unterwegs und so stelle ich mir halt auch diese Fusion- und Festival-Erfahrung vor. Du bist eigentlich immer nur in Bewegung und das capturest du auch ganz eindrücklich in diesem Text. Und dann läuft man, also wie gesagt, man läuft mit dir, du triffst einen Nazi im Zug und dann läuft man mit dir zum Taxi, dann läuft man mit dir aufs Festivalgelände, man trifft deine Friends und dann läuft man auch noch halt über diesen Essensbereich und dann fährt man wieder zurück, fand ich richtig gut.
Und es wird Keter von einem Holzstäbchen gezogen. Mhm. Das ist legit, was ich an diesem Text so damals am meisten irgendwie mitgenommen habe, dieses Holzstäbchen, weil ich so war, so, ah geil, gute Idee.
Du kennst sogar die Person, die das gemacht hat. Ich sag's off the record.
Ah. Ja! Iconic! Shout out an die Person, um die es geht. We love you.
Ja. Man kam so an und es war eh schon alles so richtig dreckig, zermüllt. Dann siehst du halt so, dass irgendwelche Migra-Leute da Pfandflaschen vorm Festival sammeln. Und dann bist du drin und die Leute sind dann auch schon seit was weiß ich nicht wie vielen Tagen drauf und benehmen sich auch entsprechend.
Ja, es ist glaube ich auch, also diese Kombination aus MDMA-Karte und sonntags irgendwo hingehen. Also ich habe das ja auch häufiger mal gemacht, dass ich irgendwie mal so, irgendwie es war eine Party und ich wollte so ein Wochenende nüchtern bleiben und dann ist man halt erst auf Sonntag in den Club gegangen und es war ja auch eigentlich nie geil, weil du kannst ja mit den Leuten, die seit freitags in dem Club rumhängen, nichts mehr anfangen, wenn du nicht auch seit freitags in dem Club rumhängst. Die einzige Möglichkeit, was mit denen anzufangen, ist halt irgendwie ganz schnell irgendwie auf das Level zu kommen. Mhm. Und ich glaube da, das ist ja sowieso der Moment, wo sich auch so ein Festival entzaubert. Und gerade immer, wenn ich mit Leuten über die Fusion rede, hat das diese Zauberwald-Ästhetik für die Leute. Die Leute sind wie in so einem Zauberwald. Und ich gönn's denen, also ich kann da selber halt auch nicht, weil ich würde, glaube ich, auch crazy werden, wenn ich nur mein Zelt hätte, um mich zurückzuziehen, sondern ich brauche da irgendwie so eine feste vier Wände, wo ich mich auch so einschließen kann für 2 Stunden, wenn es sein muss. Und ich habe auch so, ich habe auch auf dem Berghain schon irgendwie so 2 Stunden in der Klokabine gechillt, weil ich irgendwie meine Ruhe haben wollte. Und 2 Stunden auf dem Dixi-Klo chillen ist halt einfach nicht so entspannt.
Vor allem nicht Sonntagabend.
That's it. Und ich glaube halt wirklich so, in diesem Entzauberungsmodus dann ja nochmal eine doppelte Entzauberung hinlegen, indem man, was mir vorhin auch nochmal aufgefallen ist, als ich den Text dann nochmal gelesen habe, es fängt ja auch einfach direkt an, was glaube ich auch viele Leute getriggert hat, dass diese beiden Hippies anfangen rumzumachen und du sagst halt einfach nur eiskalt, sie bonden über White Supremacy. Mhm. Und ich glaube, das hat so viele Leute, auch die Leute, die gar nicht auf, die Leute, die Hippies nicht mal gemocht hätten, so, die Leute, die auch abgefuckt von diesen Hippies im Zug gewesen wären, wahrscheinlich sogar aus ähnlichen Gründen, waren so abgefuckt, dass du ihnen nicht mal so dieses unschuldige Rummachen gegönnt hast, sondern direkt so, bam.
Würde auch sagen, das ist so einer der Sätze, die würde ich jetzt nicht zurücknehmen. Ich würde sagen, I saw what I saw. Also weißt du, für mich ist es so ein Satz, der ist einfach, ich bin so, das ist doch funny. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch, jeder normale Mensch checkt doch, dass es jetzt nicht irgendwie so, dass ich die jetzt nicht accuse, irgendwelche so White Power Leute zu sein, nur weil die weiß sind oder so. Aber da musste man eben auch schmerzhaft feststellen, dass viele Teile der Linken eben doch nicht so funny sind, wie sie denken. Oder so humorvoll.
Ja, das ist auch, glaube ich, auch so damals noch immer mein Take gewesen. Ich fand dich halt mega lustig. Weswegen ich es auch immer gelesen habe. Und ich weiß, dass in meiner WG damals, wenn so eine neue Kolumne gedroppt ist, so wir haben die alle sofort gelesen und auch so drüber geredet. Obwohl wir halt dann auch übelst oft den Inhalt wack fanden. Aber alle waren halt so, ja, aber man kann halt nicht leugnen, dass es super funny ist und super viele Punchlines drin sind und es halt auch einfach so herrlich zu sehen war, wie halt einfach so viele Vollidioten über so jedes Stöckchen gesprungen ist, dass da so hingeworfen ist. Also es gibt so eine Formulierung, es ist so, ja, das ist völlig übertrieben. Und Leute reiten auf Twitter tagelang auf dieser Formulierung und so, ja, okay. Und das war auch immer der Punkt. Je länger so Hate gegen die Texte kam, desto cooler fand ich auch die Texte, weil der Hate einfach so dumm war, dass es die Texte nochmal irgendwie mehr validiert hat.
Ja, also ich war damals, als der Text halt rauskam, waren wir ja auch befreundet, schon seit einem Jahr. Genau, wir haben uns 2015 kennengelernt und ich habe dich ja auch kennengelernt als deine Leserin und dein Fan. Ich habe sehr begeistert deine Blogs, du hattest zwei Blogs damals, ne? Einen Modeblog und einen eher so Essay-Blog, ne? Ja, und die habe ich halt sehr aufmerksam gelesen und das war für mich auch, wo sich eben diese Tumblr-Welt in meinen greifbaren Kosmos plötzlich übersetzt hat. Das waren nicht mehr irgendwelche coolen Leute aus den USA oder Australien oder Kanada, deren Blogs man folgt, sondern da war halt eben eine Person, die auf Deutsch schreibt, aber halt diese Ästhetik hat, die Codes weiß, dein Style, ich fand deinen Style richtig, ich finde deinen Style immer noch richtig cool, aber so, das war wirklich, es war auch der Style, das war nicht nur rein intellektuell, das hat mich halt einfach super angesprochen. Weißt du noch irgendwie ein bisschen, wie ich in Kontakt mit dir getreten bin?
Ich glaube, du hast mir geschrieben und dann haben wir uns aber auch nicht so lange Zeit später im Südblock auf einer Party gesehen. Ich glaube, so eine Missy-Party oder so war das.
Diese Party.
War das nicht sogar eine Party, wo du noch ein Date mit, du weißt schon, wen hattest?
Ja, ich habe auf jeden Fall so ein Date mitgebracht auf diese Party. Es ist einfach iconic. Wir haben geschrieben, aber ich habe auf jeden Fall, damals war ja auch Facebook groß und du hattest auch eine Facebook-Page für deinen Blog und du hast einen Artikel geschrieben darüber, dass Selfies politisch sind. Und dann habe ich unter diesen Post mein Selfie gepostet.
Iconic.
Ich war so aufgeregt und ich weiß noch, als du dann darauf reagiert hast und wir angefangen haben zu schreiben, habe ich meinem damaligen Freund, ich habe den so Folge, ich war so, oh mein Gott, Hengami hat mir geschrieben, oh mein Gott, also so wirklich wie so, wenn dein Crush dir zurückschreibt und du hypst so bei deinen Friends so ab, dass also dem Crush, dessen Blog du folgst. Also Leute, stellt euch das mal vor. Ja, also das war so das Setting. Dann waren wir zu dem Zeitpunkt ein Jahr befreundet und da kam dieser Text raus. Und
das war auch noch 2015, als wir beide uns das allererste Mal gesehen haben, warst du direkt, ach, du bist antideutsch, lest mal den Text Kartoffeln mit Falafel-Fetisch. Und da ist alles über Antideutsche gesagt. Und ich hab den dann so einen Tag später gelesen. Und ich war halt erstmal schon so abgefuckt, weil ich war so, hey, wie soll da alles gesagt sein? Das sind so 10 Sätze. Und da musste ich heute nochmal wieder dran denken, weil ich wirklich, wirklich einfach noch erinnere, wie ich vor meinem PC saß und am nächsten Tag so, hey, das ist doch, also noch nicht mal auf dieser inhaltlichen Ebene, sondern so, hey, das sind doch nur so 10 Sätze, das kann doch gar nicht irgendwie alles dazu sagen.
Ja, 2100 Zeichen inklusive Leerzeichen.
Ja, war ich das dann? Hast du da zum ersten, also hab ich dir quasi Hengami gezeigt oder kanntest du Hengami schon vorher?
Also, ich war halt auch einfach auf Twitter. Also ich kann gar nicht sagen, wann genau ich wie, aber irgendwie auf Twitter war das halt einfach ein Ding. Ich weiß, dass ich mal so einem Vice-Reporter, ich war auf so einer spontanen Demo, weil da so Pickup-Artists in Berlin waren. Und ich weiß, dass so ein Vice-Reporter, den ich so halb persönlich kannte, mich so gefragt hat, wie man fragen kann. Ich meine so, ja, das ist Hengami. Ich glaube, Hengami hat Expertise dazu. Und das war, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber ich glaube, ja, Twitter halt. Irgendwann war das, also Twitter war ja einfach noch nicht so groß. Also da waren ja nicht so viele Leute. Und sobald du irgendwie links warst, ist man sich ja irgendwie über den Weg gelaufen und hat sich gegenseitig beleidigt.
Ja.
Ja, und so fängt die Liebesgeschichte an.
Ich weiß auch gar nicht, wann ich zum ersten Mal irgendwie mit dir in Kontakt gekommen bin oder so, aber ich denke, das ist so seit Ende 15 zumindest mal gehört oder so, aber erst 16 so mehr miteinander zu tun gehabt und auch getroffen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so irgendwann so 2015, glaube ich, so quasi auf dem Radar gewesen und dann in der Turmstraße getroffen. Da habe ich Tabak für uns gekauft.
Ja, und 1,5 Liter Coca-Cola für dich.
Das stimmt nicht. Meine damalige Freundin hat auf jeden Fall auch viel Coca-Cola getrunken.
Stimmt.
Habt ihr euch zu dritt getroffen?
Ich war mit ihr verabredet und sie hat gefragt, darf ich Valentin mitbringen?
What?
Und ich habe gesagt, okay.
Boah, das ist aber gütig von dir, dass man den Boyfriend mitnehmen darf.
Ja, aber ich war auch curious.
Ah ja, achso, du wusstest schon, welcher Valentin?
Ja.
Okay.
Sonst würde sie ja sagen, darf ich meinen Freund mitbringen?
Und dann hättest du...
Und dann hätte ich gesagt, ich bin allergisch gegen Hunde, sorry.
Ja.
Nee, aber da haben wir uns dann auf der Parkbank da gesehen und irgendwie so gequatscht und dann mal in London getroffen. Also irgendwie, wir sind uns auch nicht so ständig über den Weg gelaufen.
Nee, wir haben aber halt ab dem, wo wir uns auf der Parkbank getroffen, glaube ich, halt viel irgendwie auch so, dann auch so per DMs geschrieben. Wir haben auch viel auf Twitter irgendwie diskutiert, aber wir haben auch dann so DMs geschrieben, weil ich erinnere mich nämlich noch, als wir auch, wahrscheinlich auch, über so kulturelle Aneignung diskutiert haben. Und ich fand so, ich war so voll anti. Und dann kamst du mit subkultureller Aneignung und meintest so, wie würdest du es finden, wenn irgendwelche rechten Leute so Egotronic hören? Und ich habe so gar nicht geahnt. Und ich musste halt neulich nochmal so dran denken, als dann Jean-Philippe Kindler in mein Leben kam, habe ich halt vollkommen verstanden, was du meinst. Und als dann noch die Grünen hier rechts Don't Kill My Vibe Plakate gemacht haben während der Europawahl, ab dem Moment war ich so, okay, ich verstehe endlich, was subkulturelle Aneignung ist. Weil da war ich wirklich wütend und bin so wütend durch Berlin gelaufen. Meine Schwester hat es gar nicht verstanden. Und ich war so einfach nur so mega abgefuckt, weil ich so, ey, was fällt den Grünen ein, einfach irgendwie Kendrick zu benutzen? Leave Kendrick alone.
Du hast mir, glaube ich, sogar damals gesagt, dass die originale Überschrift von dem Fusion-Text, der war Karneval der Kulturlosen. Und du hast gesagt, da steckt eine antisemitische Chiffre drin, die ich halt nicht gecheckt hatte. Und deswegen habe ich die Überschrift dann auch in weiteren Veröffentlichungen geändert. Obwohl ich finde, dass es eine sehr lustige Überschrift war.
Ich finde Karneval der Kulturlosen genial.
Ich find's auch nach wie vor lustig, aber ich bleibe halt noch bei diesem Punkt, dass halt quasi diese Verweigerung der kulturellen Mitgliedschaft und dieser Vorwurf der Kulturlosigkeit dementsprechend schon auch so eine antisemitische Chiffre sein kann.
Nee, definitiv. Und ich finde, also ich bin echt, also in diesem Jahr 2016, 2017 ist bei mir auch dann plötzlich so ein Umdenken passiert und auch, dass ich dann auch in Gesprächen mit euch beiden, wir waren da ja im Kontakt. So alle, wir waren nie zu dritt, wir haben noch nie zu dritt gechillt, das ist das erste Mal heute, aber wir waren alle halt irgendwie untereinander in Kontakt und ich war halt eben voll auf diesem Film, kulturelle Aneignung ist eine Form von rassistischer Gewalt und dann gibt es ja auch diese Pyramide, diese Gewaltpyramide, wo oben Genozid ist und unten kulturelle Aneignung.
Nein, unten ist Mikroaggression.
Fucking Genozid.
Und dann ist noch so eine Eule daneben, die das erklärt.
Ja. Und ich weiß, sie ja makes absolut fucking lootly sense to me. Und wir hatten ja auch damals einen legendären Gruppenchat, Hengami. Wir waren Shoutout an alle aus diesem Gruppenchat. You know who you are. Und genau, und da haben wir eben war es auch so Tenor, dass wir uns halt über die Kulturlosigkeit von Almans und Kartoffeln aufgeregt haben und eben, ja, ne, das, was wir früher gemacht haben, ist uncool, jetzt irgendwie wollen die spicy Essen und dicke Augenbrauen, boah, ich bin so abgekackt auf dieses dicke Augenbrauen-Ding.
Was ist das dicke Augenbrauen-Ding?
Naja, also, ich und viele andere Frauen oder weiblich gelesene Personen, weiblich sozialisierte Personen, wie auch immer, nicht mal, auch Männer, also viele Kanaken werden in Deutschland gemobbt für ihre Körperbehaarung und das gilt halt eben als unhygienisch und so weiter und bei mir waren es halt vor allem meine sehr prominenten Augenbrauen, aber auch so die Arme an meinen, die Haare an meinen Armen und Beinen, genau, die für die ich dann schon auch ja, wo ich halt echt auch so Kommentare bekommen habe. Damals in der Schulzeit war das schon auch eine kollektive Erfahrung von so, zumindest von so türkei-iranischstämmigen Mitschülerinnen, dass man schon so eine Entsexualisierung erfahren hat, unter anderem auch wegen der Körperbehaarung. Und dann waren halt, war das Jahr 2010, dann kam Cara Delevingne, dieses britische Model, die halt super ultrabuschige Augenbrauen fast oder schon so eine Monobraue hatte, und das war ihr Signature-Look, diese buschige Augenbraue. Es war so bewusst ungestylt und ungepflegt, so bewusst buschig eben, total wild. Und ja, das hat mich halt total abgefuckt. Plus dann haben eben angefangen, sich Leute ihre Augenbrauen dicker nachzuzeichnen und so weiter. Und da hatte ich halt einen ganz klaren Vorteil, weil ich, und genau, ab dann bin ich halt immer, überall wo ich hingegangen bin, habe ich dann so Komplimente für meine tollen Augenbrauen bekommen. Und das hat mir halt so übel aufgestoßen, weil für genau diese Augenbrauen ich eben auch viel, also mich auch sehr viel geschämt habe und die dann auch überzupft habe und so weiter. Und das war immer so ein, das ist immer so ein Fokus. Man guckt so in den Spiegel und das Erste, worauf ich immer geachtet habe, waren halt eben diese Sachen, die von meinen deutschen Mitschülerinnen halt so als sehr anders eben wahrgenommen wurde, habe ich halt auch so einen Hyperfokus drauf entwickelt. Und wenn du dann halt irgendwie 10 Jahre später so Komplimente dafür bekommst, klar, heute sehe ich das nochmal anders, aber so gerade auch diese Zeit, Anfang 20, wirklich so 19, 20, 21, wir waren loco und auch so aus der Schule, also mit der Schule fertig sein, einerseits, also und so diese Gewalt, die man auch in der Schule erfährt, die erfahren sehr, sehr, sehr viele Menschen, und aber eben auch eine sehr spezielle Form der des Andersseins, des der rassistischen Gewalt oder auch sexistischen Gewalt, die man halt in der Schule erfährt. Und dann ist die Schule, also das macht so 13 Jahre deinen Kosmos. Du findest irgendwie ein Coping damit und dann ist die Schule so plötzlich zu Ende und du musst dich irgendwie so komplett neu orientieren. Da sind so neue Regeln. Du bist nicht mehr ganz so ausgeliefert. Plus dann kam halt eben dieser antirassistische Diskurs, der so ein bisschen mehr an Prominenz gewonnen hat. Oder auch so, ich habe gemerkt, außerhalb der Schule interessieren sich dann doch Leute irgendwie dafür und hören mir irgendwie so zu, oder ich habe da irgendwie so eine andere, plötzlich hat meine Sichtweise eine andere Relevanz und das hat mir halt...
Na, man findet Gleichgesinnte, glaube ich, halt vor allem, weil in der Schule ist man dann halt die eine Linke, die führe das irgendwie fort, wie genau, und auf einmal geht man dann halt irgendwie nach der Schule weg in andere Zusammenhänge. Und man geht dann natürlich auch bewusst oder unbewusst genau an die Orte, an denen dann halt auch Gleichgesinnte in irgendeiner Form sind. Und auf einmal wird man wertgeschätzt für das, wofür man halt vorher irgendwie Outsiderin war.
Genau, das war unter anderem die Freundschaft mit dir und die anderen Freundschaften, die ich darüber gefunden, die sich dann so daran angeschlossen haben. Und dieser Freundeskreis, den wir dann hatten, wo ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich hätte gar nicht mehr vorstellen können, dass sowas überhaupt existiert, dass diese Form von Zugehörigkeit und sich aufeinander beziehen, wie ich mich vorher noch nie auf irgendeinen anderen Menschen bezogen habe, nicht mal auf meine engsten und längsten Freundinnen, nicht mal auf meinen damaligen Freund habe ich mich auf die Art und Weise bezogen. Und natürlich kamen dann auch irgendwann die Probleme und die Desillusionen und die Konflikte innerhalb dieser Gruppe. Und das kommt mit einer eigenen Schwierigkeit, so eine Gruppe zu haben, die so identifiziert ist über so Traumata. Aber wir hatten 2 extrem geile Jahre.
Ja. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil mein Deutschrap-Tourette kickt. Und ich kann nicht... Ihr könnt nicht über Augenbrauen reden, ohne dass ich die berühmteste Augenbraue in Deutschraps erwähne. Liebe Grüße gehen raus an Ekrem Bora. Deine Augenbrauen werden zum M wie McDonald's.
Guck mal, ne? Ich will ja gar nicht, ich finde, Leute dürfen wegen sowas gemobbt werden, wenn es halt witzig, also wenn es so, guck mal, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich so bin, boah, hör auf, irgendwie Echo für seine Augenbraue zu aufzuziehen, das ist rassistisch. Nein, so wenn, von wem war das?
Das ist ja das Witzige, das ist halt von Savage, ja, und ich finde diesem Savage-Eco-Beef, das sind halt beides Türken oder zweite Generation von türkischen Einwanderern. Und, aber es ist so klar color-coded, dass in diesem ganzen Beef Savage weiß war und Eco der Kenneck war. So, das sagt auch
Echo sagt auch, wenn du King of Rap bist, bin ich King der Kanaken. So eine, so die spielen das beide auch so ganz klar, auch mit dieser Augenbrauline. So, ja, eigentlich so Savas Judery, Ekrem Bora, so ihr seid jetzt nicht auf zwei komplett verschiedenen Seiten.
Ja, genau. Anyways, aber ja, die Diskussion, die wir so damals hatten, und ich bin halt hin von dieser Pyramide, wo Genozid oben und kulturelle Aneignung unten war, und dieser Text von dir mit der Kritik an kultureller Aneignung, an so rassistischen Stereotypen, die zu so einem Art Ethnizitätskarneval gemacht werden, und vor allem eben, dass dieses Fehlen von realen People of Color oder Ausländern, Kanaken, Migranten oder sowas in so einem Kontext wie der Fusion, die dann halt ersetzt wird durch diese karnevalesken Karneval der Kulturen Sache, das hat halt eben sehr viel Anklang bei mir gefunden. Aber dann habe ich dann schon auch ein paar Monate später, auch dadurch, dass ich mit 9 anderen Leuten abgehangen habe, dadurch, dass ich in ein Wohnprojekt gezogen bin mit 10 Jahre älteren Linken, die aus einer ganz anderen Generation und eine ganz andere Politisierung hatten als ich und gar nichts mit so einer Social Media Linken zu tun hatten, habe ich dann halt schon auch angefangen, dann so eine Kritik am Kulturbegriff zu formulieren. Und in der Perspektive, also aus der Hinsicht, stimme ich dir zu, dass der Titel Karneval der Kulturlosen antisemitische, also strukturell antisemitisches oder antisemitische Tropes bedient, nämlich des Kulturlosen, des Vaterlandslosen, des Wurzellosen, der sich einfach nur quasi nimmt, was er möchte, aber gleich, und mittlerweile bin ich so, ja, da sollten wir alle hinkommen. Und wenn wir früher hängen, haben wir irgendwie über so White Dudes gebasht haben, die eben so kulturelle Aneignungen betrieben haben, weil sie keine eigene Kultur haben, denke ich mir so, ja, da sollte, das ist eigentlich das, was ich sein möchte. Ich möchte einfach mich so aus dem, wie sagen so Sozialdemokraten immer, so an dem reichen Schatz der Kulturen dieser Welt irgendwie bedienen können und mich damit schmücken dürfen.
Ich glaube, ich muss noch mal in Defense dieser Pyramide kommen, weil ich dachte so, ich musste ja eben auch sofort lachen und so, aber ich meine, es ist Rassismus, und das ist, da ähnelt sich ja auch zu Antisemitismus, passiert ja, sind ja Stufen. Also du kannst ja nicht einen Antisemiten / Rassisten, der eben so einen Genozid ausübt oder sich daran beteiligt, auf dieselbe Ebene stellen wie zum Beispiel so ein Verschwörungstheoretiker, der sagt, 9/11 was an inside job, ist aber trotzdem eine antisemitische Verschwörungstheorie. Aber es passiert ja trotzdem in Stufen. Und irgendwie irgend so ein Mitschüler von dir, der so Türkenwitze erzählt hat, die ja auch Vernichtungsfantasien innehalten, ist er aber trotzdem nicht auf derselben Ebene von rassistisch ausübender Gewalt wie eine Beate Zschäpe oder so. Also es sind ja Stufen, und ich finde, und das hat mich nämlich so aufgeregt, dass dann Leute dann so, also sagst du, Leute, die Dreadlocks tragen, sind genauso schlimm wie Neonazis, und ich bin so, Bitch, niemand hat das gesagt. Das ist dein eigener Film. Und und das hat mich auch so aufgeregt, dass dann auch so viele so waren, also so alles ist dann immer so absolut oder so, also willst du das verbieten? Nein, ich sage, steht dir auch nicht so mega, such dir vielleicht einen anderen Look aus für nächstes Jahr Festival Season. Also dass dann immer so direkt so eine sowas Autoritäres da so vermutet wird und so. Ich weiß, dass es auch Orte gibt, wo Leute wegen kultureller Aneignung rausfliegen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie der normale, also 0815 Ort in Deutschland. Und genau, ich glaube, mich hat es so aufgeregt, dass eben alles dann so, also dass Leute die Rezeption so übertrieben haben und so dachten, das ist jetzt neue 10 Gebote.
Aber ich glaube generell, dass das auch das große Problem war, sowohl in der positiven als auch in der negativen Rezeption, dass dann quasi halt eben die einen dann so das mega drauf rumgeritten sind, aber auch gleichzeitig es auch wirklich Leute gab, die das als die neuen 10 Gebote irgendwie so behandelt haben und dann auch wirklich halt irgendwie einfach so damit argumentiert haben und so war so. Also das war, glaube ich, so, wo im Positiven als auch im Negativen war, wurde halt aus diesem Text so eine Theorie gemacht, die es ja nicht ist, sondern du fährst halt auf die Fusion und sagst halt, wie du es da findest, und es ist, und daraus kann man dann halt irgendwie theoretisch weiterdenken, so. Aber da ist ja keiner von den Begriffen, die da verwendet werden, wird ja irgendwie kontextualisiert und erklärt. So ist ja auch nicht der Anspruch von so einem Text, den man bei Missy Magazine online raushaut. Und ich glaube, das ist auch so, ja, glaube ich, so ein ganz krasses Missverständnis, dass dann wirklich so war, so, okay, das ist keine Theorie der kulturellen Aneignung, die gibt es auch, müsst ihr in meine Bibliothek gehen und recherchieren, wenn ihr das wollt. Und da stehen auch keine Gebote, sondern einfach nur, da fuckt sich eine Person halt ab.
Es ist genau, was ihr beiden sagt. Und ich habe das halt in mir drinne selber quasi in Bezug auf deine Texte und auf dich. Und also gibt's halt so, da gibt es mehrere Layers. Es gab deine Texte, dann gab es dich als Autorin und dann gab es dich als Freundin. Und dann gab es auch noch dich als, dass Leute mich über dich auch, also weil es einfach klar war, dass wir befreundet waren. Und es gab halt so viele Ebenen, die ich da irgendwie so unterkriegen musste. Deshalb war das bei mir eine sehr intensive Auseinandersetzung. Und ich weiß, dass du warst halt schon eine, also damals die einzige laute, witzige, antirassistische Stimme. Und man hat halt so, ich glaube, du musstest halt so...
Wobei Noah So auch extrem witzig ist.
Ja.
Aber ja, nicht auf Social Media unterwegs.
Genau, du warst halt eben auf Social Media, das war's. Deshalb habe ich dich halt auch so wahrgenommen. Klar, jetzt so rückblickend, ne, also auch Kenneck Attack sind ja so lustig gewesen. Und die habe ich halt, aber die haben halt eben nicht meine Plattform so bespielt, wie du sie bespielt hast. Und du warst halt so eine der ersten, die so queerfeministische Themen so kurz und bündig eben rausgehauen haben. Und das war immer so sehr tagesaktuell, was du gemacht hast. Und es war halt so, wenn man halt irgendwie das gut fand, was du gemacht hast, dann war man so, okay, wir haben nur Hängermehl, so. Und alle haben sich so hinter dir so versammelt. Und du musstest so alles sein. Du musstest so unsere Britney, unser Edward Said, unser Adorno, you had to be everything. Unser irgendwie Saturday Night Live. irgendwie, das musstest du halt sein, weil es halt irgendwie gefühlt halt nichts gab. Und das ist ja nicht deine Schuld gewesen, dass du die einzige Person warst. Genau. Aber das hätten alle halt ein bisschen mehr reflektieren können, auch die KritikerInnen, dass die sich halt, und dass du halt, dass deine Texte so dieses übermäßige Maß an Aufmerksamkeit bekommen haben, liegt natürlich daran, dass sie pointiert waren und gut waren. Und ich habe deine Texte halt, wie gesagt, jetzt nochmal für den Podcast nochmal gelesen. Ich habe so häufig, also war ich schon so, boah, du schaffst es wirklich, wirklich Dinge zu zeichnen und denen einen sprachlichen Ausdruck zu geben, bevor die Masse sie so aufschnappt. Und das finde ich wirklich, das ist, daher ist die Aufmerksamkeit definitiv auch verdient. Nichtsdestotrotz liegt die Aufmerksamkeit eben auch daran, dass es in der Öffentlichkeit, die sich halt, das ist einfach so nach dem Prinzip läuft, dass halt so diese eine Person rausgepickt wurde. Und genau, und also einerseits musste ich mich dann, habe ich mich dann so sehr verteidigend gegen dich gestellt in den Momenten, wo ich mich halt noch so sehr identifiziert habe damit, wo das wirklich noch sehr meiner Meinung entsprochen hat. Und dann, wo ich dann das Gefühl hatte, ich entwickle mich weiter, aber gar nicht mal von dir, sondern von alten Texten. Und das ist ja das Komplexe an so einem Text, an so einem Produkt oder auch an diesem Podcast. Wenn er raus ist, dann ist er raus und dann steht der da und ist erstmal so. Und die AutorIn entwickelt sich oder die Menschen entwickeln sich halt noch weiter. Anyways, also, und dann hatte ich das Gefühl schon auch, ich muss mich stärker davon abgrenzen als von anderen Dingen, weil ich mich eben so überidentifiziert habe davon. Und es war auch nicht gerecht letztendlich.
Ich glaube, das war so eine generelle Dynamik auch in diesem ganzen Social-Media-Ding, weil das ja auch noch so super unreguliertes Territorium war. Also es ist ja alle, die da irgendwie so da waren, diese politischen Diskurse auf Social Media. Und es war ja dann eben auch so ein krasser Punkt, dass man sich auch eine politische Zugehörigkeit dann auch ganz oft halt irgendwie, bevor man, also ich hatte das Gefühl, dass viele Leute irgendwie während dem Abitur sich über Twitter oder andere Social-Media-Sachen politisiert haben und dementsprechend halt diese Politisierung ganz krass mit so einer Idealisierung von so einer Subkultur, auf die man sich bezogen hat. Und dann hat man sich natürlich irgendwelche Leute rausgegriffen, die halt irgendwie am prominentesten irgendwie da waren. Und das waren dann auch so Bezugspunkte. Und ich glaube, da hat halt eben das, was halt irgendwie ein paar Jahre vorher dann halt auch irgendwie so Popstars halt, oder so linke Popstars irgendwie waren, linke Musiker, linke Rapper, Thorsten Burkhardt zum Beispiel, wurden dann halt einfach Leute auf Twitter, die halt Blogs, Artikel und irgendwie dann auch so erweitertes Twitter, kann man das fast auch schon so ein bisschen nennen, gemacht haben. Und das wurden dann halt Personen, die so krass für etwas standen, weil sich Leute dann der ganzen Sachen über diese Person nähern konnten, dann wurdest du zu einem Abarbeiten an einer Person und es inhaltlich ging total verloren.
Voll. Also das beobachte ich bei so vielen Leuten so aus der Szene. So, ich denke so zum Beispiel an die Rapperin Suki. So, am Anfang fand ich sie voll cool, dann war ich so, nee, das und das ist irgendwie problematisch. Und jetzt bin ich so, ja, aber sie ist jetzt nicht der schlimmste Mensch der Welt. Weißt du, wie ich meine? Also so, und ich, weil ich habe nochmal an so eine Situation gedacht. 2016 gab es so eine Diskussionsveranstaltung im Schwurz. So ein Lesben-Ding, wo es dann einen massiven Shitstorm gab an das Panel und es war ein großer Riss innerhalb von so queer-feministischer lesbischer Szene, wo sich nochmal mehr in so TERFs versus Queers so aufgespalten wurde. Und da war eben auch Suki auf dem Panel und dann war es so, warum ist eine TERF wie Suki auf dem Panel? Und man ist so, es gibt so eine Line von ihr in einem Song, die irgendwie transmisogyn interpretiert werden kann, aber sie ist keine TERF. Und ich fand's damals aber auch schon falsch und musste auch heute drüber nachdenken, dass ich es auch so absurd finde, dass so immer so, dass so gar nicht mehr so zwischen verschiedenen Ideologien so unterschieden wird, sondern so zum Beispiel, es sind ja nicht alle Leute, die transfeindlich sind, TERFs. Es ist halt eine bestimmte so Ideologie von so Transfeindlichkeit, nämlich eine radikalfeministische, aber irgendwelche christlichen Fundis, die auch transfeindlich sind, sind ja keine TERFs. Und das sehe ich ja bei sehr vielen anderen. Also das ZDF wird ja jetzt auch antideutsch genannt und so. Also so alles ist alles und nichts ist mehr nichts. Also so.
Ich war mal in so einer Fußball-Tippspielgruppe, dann wurde, ich weiß auch gar nicht mehr den Fußballer, dann wurde über so einen Fußballer diskutiert und dann hat eine Person halt gesagt, ich finde diesen Fußballer scheiße, wegen dem Turf-Shit, den der Fußballer postet. Und ich bin so, ich glaube sofort, dass der Arzt transfeindlich ist und transmisogyn und was weiß ich, aber er ist safe kein Radikalfeminist, so ein 21-jähriger Fußballer. Und das ist, glaube ich, halt genau, ja, diese Begriffe sind so völlig. Die versuchen so gesamtgesellschaftliche Phänomene dann zu begreifen, obwohl sie halt mal spezifisch für so einen linken Diskurs halt irgendwie kam.
Hengami, du hast das Stichwort geliefert. Und zwar hast du 2 Jahre nach deinem Fusion-Text einen weiteren Iconic-Kolumnentext veröffentlicht, nämlich im Dezember 2018, ab heute bin ich wieder antideutsch, wo du das Label antideutsch für dich claimst. Genau, wie ist es dazu gekommen?
Ich meine, für mich war das damals so, da muss man, glaube ich, ein bisschen zurückgehen, auch so Stichwort Twitter Wars und sowas. Nachdem mein Fusion-Text 2016 kam, aber auch schon vorher, zum Beispiel als ich diesen Kartoffeln mit Falafel-Fetisch Kolumnentext für die Anschläge 2015 geschrieben hatte, hatten mich dann so Anti-Ds auf den Kieker. Und zum Beispiel bei diesem, also ich würde vieles nicht mehr so schreiben wie in diesem Kartoffeltext, aber die Main-These
hat sich bewahrheitet. Kann man nicht
von der Hand weisen. Aber ich würde jetzt nicht mehr von irgendwelchen Brüdern und Schwestern reden.
In Middle East und sonst wo. Nee. Unsere muslimischen Brüder und Schwestern. Nee. Shoutout an unsere muslimischen Brüder.
Ich hatte halt so
Brüder
diese Queer-Muslim-Thema Psychose, wo ich so war, so, nee, stimmt, ich muss mich gar nicht, in meiner Religion gibt's Platz für mich, bla bla, wo man so ist, so. So eine Überidentifikation und dann ist man irgendwie einen Moment lang mehr in, also wenn du für etwas geschämt wirst und dann so bist du, nee, das ist nicht so, für ich mich schämen lassen will, und dann überkompensierst du ein bisschen und wenn du dann ein bisschen raussteppst, bist du so calm down irgendwie. Und das war, glaube ich, eben so die Era. Und ich hatte dann eben so Antideutsche am Hals, was jetzt so sehr pauschal gesagt wird, ne, man weiß auch nicht, wer jetzt genau von denen, aber
es waren schon so, Antideutsche.
Ja, also gerade so nach dem Fusion-Text gab es dann so Mobber-Facebook-Seiten, irgendwelche Telegram-Sticker-Sets.
Die richtig geschmacklos waren. Also es war wirklich schlimm.
Und das Ding war ja eben auch, dass bis auf dich, Valentin, und sehr wenige andere, die wenigsten aus diesem Lager sich wirklich mit mir hingesetzt oder auch per Chat so ihre Kritik erläutert haben. Also nicht nur sagen, ja, das ist antisemitisch, sondern so, warum denn? Weil wenn du keinen Antisemitismusbegriff hast oder denkst, das ist basically nur Rassismus gegen Juden, dann checkst du auch nicht, warum jetzt irgendwas, wo es überhaupt gar nicht um Juden geht, jetzt auf einmal antisemitisch und regressiv sein soll. Und die meisten haben aber eben nicht eine konstruktive Kritik geäußert, sondern sich drüber lustig gemacht, wie ich heiße, wie ich aussehe, dass ich nicht binär bin, dass ich dick bin und so weiter und so fort. Und da bin ich so, da muss man sich jetzt auch nicht, also da kann man auch nicht von jemandem erwarten, dass dann das irgendwie so zu einer Weiterentwicklung oder so führt. Aber da ging es ja auch gar nicht um eine Diskussion oder so, sondern wie es ja sehr oft im Internet irgendwie so ist, da geht es nur so drum, einen Joke auf den Nacken von jemandem zu machen und Cloud davon irgendwie so zu generieren.
Ja, und halt auch sich selbst, also ich glaube ganz krass, dass halt in dem damaligen politischen Formierung war halt die Abgrenzung gegenüber andere Fraktionen, eben dann ein Beispiel von bestimmten Personen, halt auch eben super wichtig. Und es gehörte quasi, um wirklich antideutsch zu sein, musstest du halt irgendwie deine 3 Power-Tweets pro Woche gegen Hengame rausgehauen haben, weil sonst dachten die Leute, sie sind nicht antideutsch genug, obwohl sie in der Zeit mal lieber Joachim Brun gelesen hätten.
Ja, und das hat dazu geführt, dass ich jetzt mit Antideutschen eher jetzt nicht auf Kuschelkurs war. Dann aber eben war es so, dass ich auch Friends hatte, vor allem auch rassifizierte Friends, die dann aber sich schon auch als antideutsch bezeichnet hatten oder zumindest so mit der Szene mehr zu tun hatten. Zu denen hast du auch gehört, Aishegül, aber eben auch ein paar andere. Und ich dachte so, naja, also ich habe mich mehr so mit der Geschichte von Antideutschen auseinandergesetzt und so gedacht, eigentlich, es war ja immer so dieses Ding Queer-Feminismus oder Queer-FeministInnen versus Antideutsche. Da hatten wir damals bei Missy auch, weil wir hatten damals den gleichen Vertrieb wie die Jungle World, hatten dann aber irgendwie so drüber geredet, Leute, es geht nicht, dass ihr in eurer Zeitung alle paar Wochen uns disst, lasst uns mal so ein Diskussionspanel organisieren, wo wir das so ausdiskutieren, aber beim Vorbereitungstreffen sind wir alle mit so einem Hals rausgegangen, wir waren so, ne, fickt euch, auf gar keinen Fall machen wir
at mit least denen you ein tried.
Panel. Wir haben es probiert, aber es war so unvereinbar. Und dann dachte ich aber irgendwann so, aber eigentlich, das müsste man ja irgendwie so eine, also so eine Form der Dialektik zwischen diesen beiden Denkschulen so finden und das so miteinander verbinden. Also in jede Richtung auch Eingeständnisse machen, aber so ein Common Ground finden. Weil es ist ja jetzt nicht, es sind nicht alle queeren muslimischen Leute, die jetzt einen positiven Bezug zum Islam für sich so herstellen, IslamistInnen. Aber es ist ja trotzdem so, dass Islamismus oft heruntergespielt wird aus Angst daraus, rassistisch zu sein in gewissen Milieus. Und das sind für mich zum Beispiel auch sehr oft so weiße Linksliberale, die so denken, man darf irgendwie gewisse, also ne, weil es eben so diese rassistische Instrumentalisierung von Islamismuskritik ja auch gibt und Leute dann irgendwie denken, entweder Klappe halten oder du bist AfD oder so. Und ich dachte so, aber es muss ja eben so eine linke Kritik und eine feministische Kritik an, jetzt so, das ist so ein Beispiel, aber eben auch so, du kannst ja auch irgendwie Antisemitismuskritik nicht Springer überlassen, die dann das ja auch für sich rassistisch und anti-links so instrumentalisieren. Und das war für mich so ein Moment von so, okay, man muss irgendwie so ein bisschen überlegen. Und auch so, als ich so drüber nachgedacht habe oder so Texte gelesen habe von zum Beispiel Kaffee Morgenland, so aus den 90ern oder
Shoutout an Kaffee Morgenland, die eine der stabilsten Textproduktionsgruppen, glaube ich, die es jemals in diesem Land gab.
Ja, und gibt. Ich habe mich mit ein paar Genossen mal getroffen tatsächlich. Also liebe Grüße, falls ihr es hört. Also genau, da hab, also die würden jetzt für sich nicht antideutsch claimen, glaube ich, als Begriff. Aber trotzdem sind da Argumente, die du heute vielleicht eher antideutsch einordnen würdest. Wobei heute würdest du ja Gott und die Welt antideutsch nennen. Also gerade wenn es irgendwelche Leute sind, die sich nicht mit Antideutschen so gut auskennen. Also das ist ja jetzt so ein inflationärer Begriff geworden. Das war es aber damals auch schon. Also ich weiß nicht, ob du, Valentin, oder du, Aysha Gürdes, damals gesagt hattet, vor 8 Jahren, wer sind denn Antideutsche? Also wer bezeichnet sich überhaupt noch so? Auf wen trifft das zu? Dann hast du ja auch noch so diese Rechts-Antideutschen, dann hast du aber Leute, die sich Post-Antideutsch nennen und so. Also das ist ja so unübersichtlich, da kannst du jetzt nicht als jemand, der nichts über eine Bewegung so weiß, so handfeste Thesen herstellen. Aber eben dann dachte ich, ich fände es irgendwie so funny in a reclaiming way, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt auch antideutsch, weil Antideutsche haten mich und ja.
Das ist halt, ich finde, das ist halt wirklich the true comedian move. Einfach reingehen. Nicht mal so claimen, so von wegen.
Wir gehen
du
rein
jetzt,
in die Psychose.
Ja, ihr geht so, du hast halt einfach keine Berührungsängste. Du ziehst dir halt den Schuh dann mal an. You walk a mile in the shoes.
Aber keine New Balance für mich.
aber das ist, glaube ich, auch eher halt auch diese ganze. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der einzig sinnvolle Umgang mit diesen ganzen politischen Labels, dann halt auch irgendwann. Also klar bedeuten die Labels für eine Person was, wenn man halt irgendwie in denen sozialisiert wurde, in welcher Art und Weise auch immer. Aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie notwendig, so sich dieses Label wirklich anzuziehen, um es auch mal so zu verstehen. So, es ist ja wirklich auch, weil ich bin immer noch davon überzeugt, dass diese ganzen politischen Labels auch so eine kulturelle Strahlkraft hatten, dass man gar nicht irgendwie das auf einer rein theoretischen Ebene nachvollziehen konnte. Also wir hatten das ja jetzt in dieser Steady-Folge, abonniert unser Steady-Kanal, da gibt es exklusiven Content. Da hatten wir es genau darüber, dass ja quasi die ganze Faszination, die Aysha Gürdes und ich halt hatten, war, man konnte irgendwie, ich habe eine Queer-Feministin vor meinem leibhaftigen Auge gesehen. Sie hat einen Antideutschen vor ihrem leibhaftigen Auge gehabt. Und das war auf einmal so ein Mensch. Es war halt so ein Mensch und dann was ganz anderes, sich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, als halt irgendwelche Bücher zu lesen. Weil du merkst, okay, da gibt es so viele Feinheiten. Und das ist, glaube ich, auch, was mir dann auch zum Beispiel bei diesem Fusion-Text halt heute aufgefallen ist. So, heute verstehe ich diese Sprache viel besser und merke, dass ich gar nicht so eine große inhaltliche Kritik habe, wie ich damals dachte, gehabt zu haben, weil ich damals auch einfach diese Sprache nicht verstanden habe, weil für mich halt irgendwie die Verwendung von Kultur halt einfach gar nicht anders zu denken war, als ich sie damals gedacht habe. Und diese ganzen Feinheiten, die man dann irgendwie entwickelt, indem man eben raus aus seiner Blase kommt, indem man merkt, okay, es gibt noch andere Sprachen, sich darauf einlässt, kommt dann ja auch irgendwie wirklich erst zu diesem Dialog zustande.
Ey, und vice versa, ne? Damals war es für mich so, dass antideutsche Leute wie mich und andere queere, nicht weiße Leute die ganze Zeit als irrational, regressiv und infantil bezeichnen, fühlt sich einfach rassistisch, sexistisch und homofeindlich an. Also so, ich kann das heute aber auch noch mal ein bisschen anders einsortieren. Trotzdem sind die Ressentiments nicht weg, würde ich auch nicht sagen. Aber trotzdem so, ich glaube so, bei den einen hattest du so Vokabular viel aus so Gender Studies und postkolonialen Studies und bei den anderen eher kritische Theorie. Und wenn du dich mit diesen anderen Theorien nicht so richtig auseinandergesetzt hast, dann hat das halt Alarmglocken auch so läuten lassen. Aber ja, ich dachte halt so, wenn so eine bestimmte Szene dich hasst und du sagst, aber jetzt sage ich, ich bin auch einer von euch, ich dachte, das ist halt so der ultimative Boss-Move und nicht, dass Leute mein Leben damit jetzt ficken, 6 Jahre später und sagen, Hengame hat selber gesagt, Hengame ist antideutsch, also ist Hengame pro Genozid. Das ist halt das Ding. Ich war so, Leute können nichts mit einem Grain of Salt nehmen, sie können in fact Gewürze gar nicht dosieren und sind dann so direkt.
Ich glaube, wir sind hier wirklich bei diesem Thema Sprache, ohne dass man halt die diese ganze Debatte, deine Rezeption, diese ganze, dieser ganze Tunnel nicht verstehen kann. Also einerseits reden alle über so Dekonstruktion und Sprache und verschiedene Sprachen und Linguistik und so weiter. Und gleichzeitig wird alles so literarisch genommen. Und ich, was ihr halt beide gerade gesagt habt, also wir haben damals, also Hengame und ich, wir haben den Kulturbegriff, der hat eben so was anderes bedeutet für uns. Es war als irgendwie für Antideutsche und Leute, die Frankfurter Schule irgendwie gelesen haben oder Antisemitismuskritik. Und man kann das, man redet eigentlich gar nicht über dieselben Sachen. Und aber dann verhärtet es sich, dann ist es so, aber nein, Kultur bedeutet einfach das. Und ich merke, wie es bei mir selbst wirklich dieses Pendel ist, was immer von dem einen in die andere Richtung schwingt. Ich habe angefangen eben mit diesem sehr positivistischen Kulturbegriff, meine Kultur ist was wert, irgendwie meine Kultur ist ehrenvoll, Deutsche haben keine Kultur, weil eben der Rassismus, den ich auch viel erfahren habe, über so einen Kulturalismus eben gelaufen ist. Dann bin ich ins andere Lager gesprungen und war so, keinen Respekt vor keiner Kultur, also keine Kultur hat Respekt verdient. Ich scheiße auf jede Kultur. Jede Kultur ist eine Geschichte von Gewalt und Täter und Opferschaft. Und jetzt habe ich wieder etwas mehr Mitgefühl für Leute, die eben noch in diesen kulturalistischen Vorstellungen verhangen sind und sehe es aber nicht ein, die mit Gewalt da rauszuprügeln und zu sagen, du bist voll dumm und so weiter, sondern und da sehe ich, also bei mir war es vor allem Gespräche mit älteren Genossinnen, mit Menschen aus ganz anderen Kontexten, die mich immer wieder so rausgeholt haben und vor allem da aber auch so die emotionalen und die Sympathien, die man hatte, die so über die Politik hinausgehen. Und ich glaube, das ist auch definitiv etwas bei uns dreien, was uns aneinander gebunden hat. Deshalb konnten wir einfach über Jahre hinweg über unsere Differenzen, also wir haben halt einfach so eine Grundsympathie füreinander, die diese politische Sprache, egal welche Sprache man halt jetzt gerade benutzt, darüber hinausgeht. Und es gibt halt dieses Zitat aus deiner Kolumne über diesen Bock auf Zoff. Genau, da schreibst du über einen Abend mit deiner Freundin A.
Das warst du. Ja, wenn ich dich so outen darf.
Und
das zweite Coming Out diese Woche.
Und darüber, also unsere Streitkultur in dieser Freundschaft, und du schreibst, also ein Zitat, warum spricht sie, also das sind deine Gedanken, die du hast, während wir miteinander diskutieren, und du fragst dich, warum spricht sie jetzt so wie diese Leute, die wir vor ein paar Jahren noch gemeinsam leidenschaftlich gehasst haben, ist sie jetzt etwa auch so eine, ich dachte, wir wären befreundet. Und es sind, also, und da manifestiert sich eben anhand der Sprache diese Entfremdung. Letztendlich ist aber diese Entfremdung also einfach so ein Grundgefühl, was Menschen haben miteinander, gar nicht mal nicht nur mit Politik, und aber so ein Grundvertrauen und Sympathien und ja.
Ich glaube, das ist aber bis heute noch so, dass man bei vielen Leuten so dieses Ding hat von so, schreib mir 10 Sätze deine Gedanken und ich kann einordnen, aus welcher Szene du kommst. Also
das fand ich immer das Faszinierendste an OkCupid, weil OkCupid ja wirklich einfach Zeckentinder ist, und dass du ja wirklich quasi halt, die Leute haben halt mit so kleinen, teilweise sind es Emojis, mittlerweile Emojis, aber auch davor so, dann machst du es halt dein obligatorisches Adorno-Zitat irgendwie rein, und dann bei dem Bild hast du halt bestimmte Klamotten
Instant
an.
Ick.
Ich bin auch so dein obligatorisches Adorno-Zitat auf deinem Dating-Profil.
It is a thing in hetero-dating, it is a thing and it's giving the ick. Mach es nicht. Es ist.
Ich habe kein Online-Dating mehr. Das ist die Hölle. Da will ich nie wieder hin.
Ja, aber im Hetero-Dating ist das ein Ding.
Aber das, also worauf ich hinaus will, es war damals halt auch dieser Reiz tatsächlich halt, den du so krass gemerkt hast, dass Leute einen angeschrieben haben, eben
es war so diese, das faszinierende, oh, jemand von der anderen Szene irgendwie, oh, dann, ich will mir das mal irgendwie genauer angucken. Und das ist, glaube ich, halt eben auch diese Ambivalenz, die auch irgendwie immer so dazwischen steht, dass ja diese ganzen Labels dann ja einerseits krass dazu führen, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich nicht damit, weil das sind halt Pomos, die sind halt alle regressiv, infantil, reaktionär. Sonst war es eigentlich quasi Nazis, was ja auch basically halt auch immer der Punkt ist. Im Endeffekt sind die anderen ja immer Nazis, wenn man diese ganze Kritik zu Ende geht, egal von wem sie kommt. Und gleichzeitig gibt es dann aber halt auch irgendwie dann so eine weirde Sexualisierung und so eine Faszination, so beim Dating dann von der anderen Szene was zu daten. Und ich glaube, dass das ja so die Extremformen von so einer Dynamik sind, die ja in sich auch eine Fruchtbarkeit hat, wenn man sich wirklich darauf einlässt und sich dann eben auch an diesen Begriffen gemeinsam abarbeiten kann, weil man auch irgendwie so merkt, okay, es ist ja auch hilfreich, diese Begriffe zu verwenden, um irgendwie auf den Begriff zu bringen, dass wir halt nicht irgendwie den gleichen theoretischen, sozialen, kulturellen, subkulturellen Background haben. Aber es ist ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt hilfreich, weil irgendwann hört das Verstehen halt auf, was möglich ist, und es wird halt nur noch so ein Abgrenzungsding.
Ich würde auch noch mal sagen, was du jetzt auch gerade sagst, dieses, dass sich halt so diese Opposites so attracten, sei es im Dating, sei es auf Twitter. Also so irgendwie findet man immer da zu den Leuten, auf die man keinen Bock hat. Irgendwie magischerweise ende ich immer da. Und was du halt sagst, ist, dass es halt fruchtbar sein kann, wenn man das halt ownt. Und ich glaube,
und Bock auf ein Interesse an der anderen Position auch hat, die zu verstehen.
Ja, wenn du halt wirklich den anderen als mehr als nur eine Position wahrnimmst. Mhm. Und ich glaube aber, was bei uns dreien, also ich will uns jetzt nicht so als, oh Leute, wir haben es geschafft, aber keine Ahnung, schafft es mal mit diesen ideologischen Differenzen über diese lange Zeit irgendwie noch miteinander reden zu können, sich in die Augen gucken zu können, ne? Wenn man halt so drei so große Mäuler hat wie wir dreien und so eine sehr komische Internetpräsenz hat oder hatte.
Hat ja auch mit Vertrauen in irgendwo dann am Ende doch gemeinsame Werte zu tun. Also im Sinne von so, okay, ich weiß, Valentin ist antideutsch, aber er ist jetzt nicht so ein Antideutscher, der Transleute hasst. Also weißt du, wie ich meine? So, das sind für mich ist dann so bare Minimums, die dann so geklärt werden. Oder er findet nicht, dass Abschiebung eine antifaschistische Praxis ist.
Ja, aber ich glaube, um das halt sehen zu können, brauchst du, da möchte ich hinaus, ich glaube, wir hatten alle drei wirklich Interesse einfach an Freundschaften. Generell. Also so, ich glaube so, irgendwann musste ich mich einfach wirklich vor die Entscheidung stellen, Aishugi, möchtest du irgendwie politisch Recht haben? Oder willst du Freundschaften haben und willst du irgendwie ein Netzwerk haben von Menschen? Möchtest du einfach Leute haben, auf die du Bock hast, wo du nicht immer rechthaberisch bist, wo du nicht immer einen reinwirkst oder auch Angst hast, einen reingewirkt zu bekommen? Weil und irgendwann habe ich diese Entscheidung getroffen und ich glaube, irgendwann habe ich gemerkt, meine Politik bedeutet mir nichts, wenn sie mich isoliert. Und ich habe nämlich auch gemerkt, ich habe mich nicht einfach nur von denen isoliert, die anders waren als ich, sondern ich habe mich auch von meinen Peers isoliert, von denen, die angeblich mit mir in einer Bubble waren, weil es halt irgendwann so autoritäre, auch innerhalb unserer Cliquen, es waren autoritär, aber ich meine das gar nicht so als Vorwurf. Ich glaube, das passiert immer. Das sind immer so Verselbstständigungen. Und wir haben sie halt aber irgendwie auch innerhalb so auch reflektiert. Und wir hatten irgendwie schon auch einen Raum, in dem man es ansprechen konnte. Es gab natürlich Streits. Es gab schlimme Streits. Man hat irgendwie seine Filme geschoben. Man hat nicht miteinander gesprochen und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, ja, eine Sache, weil du das jetzt auch als Reaktion auf deinen Antideutsch-Text, dass halt jetzt 6 Jahre später Leute kommen und dir das halt auf die unnachvollziehbarste Art und Weise unter die Nase reimen. Also das will ich schon noch so mal anmerken, dass ich das, ich glaube, ich habe auf jeden Fall mehr Verständnis, also ich habe, wie gesagt, deine Essays noch mal gelesen in den letzten Tagen und ich habe so gemerkt, mit was für einer Härte bist du eigentlich manchmal an Hengamis Texte rangegangen? Und es war halt eben dieser eigene Prozess, den ich irgendwie auch mit mir und meinem früheren politischen Ich durchmachen musste. Und diesen Self-Cringe irgendwie überwinden musste, den ich auch hatte für meinen 2014, 15 ich, die immer, white people sind so und so und this is privilege and you're cancelled. Und auch echt, ich war auch echt gemein, Mann, dass irgendwie, ich musste, also dass ich mir das, dass ich das irgendwie verarbeitet habe, reflektiert habe und ob ich das jetzt hinbekommen habe oder nicht, ist die eine Sache, weil ich glaube, also darum geht es nicht, ob man es rausgeschafft hat, so da, das finde ich gar nicht ist die Sache, sondern eher, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will einfach nicht mehr gemein sein und scheiße sein.
Und das ist, glaube ich, halt dann auch dieser zentrale Punkt, dass man eben auch lernen muss, der anderen Seite zuzugestehen, dass sie halt auch die Antwort noch nicht gefunden hat, die richtige Sprache noch nicht gefunden hat. Und halt eben auch so, ja, auch so, man kann, glaube ich, nur, wenn man sich selber Fehler eingestehen kann, nur dann kann man halt auch anderen Menschen Fehlern eingestehen. Und ich glaube, das ist halt so ein wichtiger Prozess, um halt wirklich aus diesem Szene-Beef rauszukommen. Weil im Endeffekt, da haben die Antideutschen ja recht, der Szene-Beef war infantil, aber sie waren halt selber genauso infantil. Und das hat man halt eben nicht gesehen, weil man sieht immer halt erst die andere Seite. Und ich glaube, erst wenn man so selber auch so merkt, so, boah, ich habe auch in bestimmten Phasen eine Psychose auf irgendein Thema geschoben und ich habe alles versucht, ich habe die ganze Welt versucht, mit dem einen Buch, das ich gerade gelesen habe, zu verstehen, so. Und das ist halt ein Film, den ich geschoben habe. Wenn man dann später darauf gucken kann, dann kann man viel aus dieser Phase auch mitnehmen, weil man halt eben merkt, okay, man kann viel damit erklären, aber nicht alles. Und dann lernt man auch zu verstehen, so, ja, natürlich haben Anfang 20-Jährige, die andere Bücher gelesen haben, das gleiche Bedürfnis gehabt, irgendwie zu sagen, so, ich habe jetzt verstanden, wie ich mir die Welt erklären kann.
Es gibt da immer noch so zwei Schlagmenschen. Die einen, die alles wortwörtlich nehmen und die anderen, die alles mit Humor nehmen. Und ich glaube, meine Texte waren schon immer für Leute geschrieben, die auch Dinge mit Humor nehmen und nicht so eine Exegese von jedem Satz machen, als wäre es die Neuauflage vom Koran. Und ja, aber manche Leute haben sich dann so verhalten, wie du schon sagtest, im Guten wie im Schlechten auch. Und so war auch so diese Antideutsch-Kolumne, weil ich bin so, wenn du mich heute fragen würdest, bist du Antideutsch, würde ich sagen, komm drauf an, wer fragt. Für mich ist es kein Begriff, von dem ich mich distanziere, aber ich könnte dir auch 10 Seiten drüber schreiben, warum Antideutsche auch so ihre problematischen Dynamiken und Ausschweifungen haben können. Genauso könnte ich dir 10 Seiten in Defense of Antideutsche schreiben. Und
das Ding ist, du kannst. Du kannst halt wirklich.
Ja, und weißt du warum? Weil ich mich mit diesen Leuten auseinandergesetzt habe und die für mich nicht so sind, so, Leute, findet ihr es nicht crazy? In Deutschland gibt's Linke, die Israel cool finden. Also so, das ist für mich so dieses so, ich bin so, ja, und wenn du 2 Minuten nachdenkst, dann siehst du, die Rechte ist auch in Deutschland nicht, wie in vielen anderen Ländern, per se eher zionistisch, sondern du hast auch Israel-Hasser bei Rechten und du hast auch Leute, die Israel fetischisieren bei Rechten. Und genauso spaltet sich auch die Linke und du kannst nicht einfach, also so, plus ne Geschichte Deutschlands und so weiter, aber so allein wenn du, also so dieses Aufteilung von so, die Linken stehen da, die Rechten von da, die geht hier halt überhaupt gar nicht auf. Und trotz, also ich denke so, ich meine, jetzt ist nicht so die Zeit der Differenzierung für viele Leute, aber dann frage ich mich manchmal, war es das jemals? Did I change? Did the world change? Weißt du, wie ich meine? Aber ich wünschte mir, wir könnten Sachen auch mal ein bisschen nuancierter so besprechen und nicht immer direkt Schnappatmung kriegen in jede Richtung. So ein Genosse von mir meinte zum Beispiel mal, und ich weiß bis heute gar nicht, wo er in dieser Anti-Impf-Ding genau positioniert ist, aber der meinte so, der muss immer Witze über so Anti-Dies machen, aber auch über Anti-Impfs, weil sonst kann er dieses Thema nicht aushalten.
Absolut. Ja, und ich glaube, was du halt so sagst, die Leute haben jetzt, also die Leute fahren, je nachdem, was dir halt, ob dir eine Diskussion in den Kragen passt oder nicht, wird die halt abgewürgt mit so, jetzt ist nicht die Zeit, jetzt müssen wir uns irgendwie so positionieren.
Wir brauchen eine einheitliche Linke.
Genau, und das wurde schon damals, dir wurde halt so Spaltertum, wie nennt man Spalter? Spaltung vorgeworfen. So anhand, also es ist ja wirklich lächerlich, wie
und
du
jetzt
dann
wird's mir auch wieder vorgeworfen.
Jetzt wird sie auch wieder vorgeworfen. Genau, uns wird vorgeworfen.
Original Homewrecker.
Ja.
Mir wurde gesagt, dass meinetwegen sich schon WGs aufgelöst haben. Vielleicht sollte ich mir so Homewrecker tätowieren lassen.
Ja, und ganz ehrlich, dann haben diese WGs es verdient, sich halt aufzulösen. So, wenn man halt so weak, wenn man halt so weak war, oder ich meine, natürlich sind auch bei mir teilweise, also bei mir sind halt auch Sachen vielleicht kaputt gegangen wegen unnötigen Sachen. Then it wasn't meant to be. So, und da muss ich ja nicht dir die Schuld dafür geben. Also jetzt, wo wir auch diesen Podcast machen, und dadurch, dass ich dich halt jetzt schon so lange kenne und dadurch, dass ich so mit dir befreundet war, erst als dein Fan quasi, und jetzt selber etwas mache, ich gehe mit so viel mehr Verständnis. Ich kann, es ist so kitschig, aber dass man echt manchmal Sachen erst versteht, wenn man sie selber irgendwie so macht, dass ich so merke, ja, das erfordert einfach echt sehr viel Mut, einfach etwas zu machen und dann zu publizieren und dann ist es raus in der Welt und frei für die Rezeption und Leute machen daraus, was sie wollen. Das haben wir halt jetzt auch erlebt mit den wirklich wenigen Folgen, die wir veröffentlicht haben, wie die halt so, wie halt Leute, was die, wie die halt so das machen wollen. Und es ist dann so einfach, sich drauf einzuschießen, auf die Leute, die es halt nicht verstehen wollen, die es einfach in den falschen Hals kriegen wollen, die eben die Nuancen bei uns oder den Humor nicht raushören wollen, weil sie irgendwie gerade, weil sie denken, ich muss schon alles, so viel Kraft aufwenden, um meinen Shit zusammenzuhalten. Die Linke ist schon so am Rumkrebsen, jetzt kommt auch noch Don't Read Theory und scheißt auch noch mal fett rein in die Linke. Und ich finde das so, ich finde so, ja, aber we're not the problem, I think. Und so, wenn du es gerade nicht abkannst, dann hörst dir nicht an, wenn es dir zu weit geht. Und aber gleichzeitig bei uns, also es bringt mir halt nichts, die einfach nur so zu sagen, they're weak, they don't get it. Ich denke mir halt auch bei uns, bei Valentin und mir, okay, wir sind natürlich in einem sehr aktiven Austausch darüber, wie unsere Sachen rezipiert werden. Und ich bin halt so, okay, wir müssen uns halt das Vertrauen der Leute erarbeiten. So, und manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn Leute, das hast du bestimmt auch mitbekommen, wenn Leute dir diesen unnormalen Vertrauensschuss am Anfang geben und so alles eben von dir in den Schutz nehmen und so, du bist so die Heilsbringer, der Heilsbringer der Linken, das will ich eigentlich auch nicht. Also das kommt immer wieder zurück. Das hat so einen Rattenschwanz.
Und das Ding ist, was ich jetzt heute eben sehr viel merke, ne? Ich kriege ja jetzt auch, also ne, ich früher wurde ich von Antidies online gemobbt, jetzt eher von so, ja, man kann ja AntizionistInnen unterschiedlicher Szenen, würde ich sagen. Und das Krasse ist, das Letzteres ist, fühlt sich schlimmer an, weil das waren teilweise Leute, mit denen ich irgendwie befreundet war oder im Club war oder. Und interessant finde ich manchmal taggen. Ich sehe ja nur Sachen, wo ich getaggt werde oder wo Leute mir direkt schreiben. Ich suche das ja nicht oder so. Und manchmal taggen mich Leute und schreiben so hardcore emotional aufgeladene Hate-Messages, als ob ich deren Ex bin, so. Also weil ich bin so, du kannst nur so emotional mit jemandem sein, zu dem du eine Beziehung hast. Und ich kenne die Person nicht. Und dann scroll ich ein bisschen hoch und sehe von vor 3, 4, 5, 6 Jahren Fanmail. Und bin so, krass, das ist so, diese positive Projektion ist in diese Enttäuschung und Kränkung umgeschlagen. Und vor allen Dingen, ich habe zu dir keine Beziehung, aber du halt zu mir schon. Und deswegen bist du so emo. Und deswegen, weißt du, ich bin so, ich würde lieber nicht idealisiert, nicht auf den Podest gestellt, nichts, und dafür lassen mich Leute jetzt in Ruhe. Aber so funktioniert halt leider, das sind halt die Dynamiken von irgendwie öffentlich sein nowadays und vor allen Dingen, ich meine, du hast auch vor Social Media auf gewisse Leute Projektion gehabt, SchriftstellerInnen oder TheoretikerInnen oder so, wo es so einen Personenkult drum gab, ist jetzt nicht so ein neues Phänomen, aber ich glaube, dass ich eben so, als ich mehr so Reichweite hatte, gab es mit einer vergleichbaren Reichweite nicht so viele andere Leute, die links und queer und rassifiziert waren und irgendwie so eine freche Meinung so vertreten haben. Und deswegen haben sich Leute im Positiven wie im Negativen so an mir abgearbeitet. Und ich muss irgendwie so meine Strategie finden, dass mir das irgendwie nicht zu nahe geht, wenn es dann irgendwie so auf einmal so in andere Richtungen sich so dreht. Aber es ist trotzdem so, ich denke dann immer so, ich war auch nur ein Mensch. Nee, aber weißt du, es klingt so random, aber ich denke, es täte allen gut, weniger zu projizieren und das, also so, da nehme ich auch mit auch rein. Honestly, Psychoanalyse 4,5 Jahre hat mich verändert.
Adorno hat ja gesagt, alle Menschen projizieren. Der Unterschied ist, ob die Projektion reflexiv eingeholt wird oder nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Satz, der mir so auch über das Ganze so drüber. Ich glaube, dass man halt diese Projektion auf so Menschen schiebt, ist auch teilweise nötig, weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte nie mich so überwinden können, so viel Adorno zu lesen, wenn ich nicht Projektionen auf ihn geschoben hätte, so. Irgendwie halt auch so einen libidonösen Bezug irgendwie habe. Oder auch alle Sachen, wo ich viel gelesen habe, habe ich so eine krasse Energy fürs Lesen auch aufbekommen, weil ich irgendwie so diese Person so konsumieren wollte.
Aber wichtig, sein, du wolltest sie sein.
Oder auch sie sein wollte. Und dann ist aber halt wichtig, dass halt, wenn dieser Punkt kommt, wo man merkt, ich bin diese Person nicht, dass man dann halt, dass man das dann auch einholen kann und nicht in so eine stumpfe Enttäuschung fällt und dann die Person nur noch haten kann, sondern einfach so diese Moment zu merken, ich bin diese Person, ich muss halt verarbeitet werden, weil sonst passiert eben das, was du beschrieben hast, dann sind Leute einfach enttäuscht, weil du nicht die Person bist, was ja auch nie dein Anspruch war und auch nicht der Anspruch sein sollte.
Voll, ich meine, es gab Zeiten, da haben mir irgendwelche Leute geschrieben, trag keine Markenklamotten auf Instagram, weil du hast eine Vorbildfunktion. Ich bin noch kein Kika-Moderator, weißt du, was ich meine? Also so, wenn ich einen Lesetipp zu dem Thema, so diese ganzen Dynamiken in so aktivistischen Kontexten geben kann, dann ist es von Kai Cheng Tom, I Hope We Choose Love, was auch dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist bei Edition Assemblage, sich für die Liebe entscheiden, weil da geht's auch genau um diese Cancel Culture, Celebrity Culture und ich finde, weil es gibt ja, wenn so in sehr prominenten Kontexten irgendwer so in der Kritik steht und dann so ein Dieter Nuhr so Cancel Culture schreit und man ist so, es gibt keine Cancel Culture, du machst nur noch mehr Geld damit und so. Cancel Culture ist halt was anderes, wenn es um so große Leute geht, versus in so aktivistischen oder linken oder irgendwie so Szene zusammenhängen, wo halt die Crowd mostly aus der Szene besteht und wenn du innerhalb dieser Szene gehasst wirst, dann auch so eher deine Existenz verlierst als so ein Multimillionär. Also dass da so diese Dynamiken beschreibt Kai Cheng Tom halt richtig gut. Auch so dieses Celebrity Culture Ding und alle müssen, also es, diese Erwartung von homogenen Haltungen innerhalb einer Szene. Weißt du, ich weiß auch nicht, was alle Leute zu diesem und jenem Thema denken. Es wird dann sich immer nur so auf so 3-4 Kernthemen konzentriert und dann daran so eine Gesinnungsabfrage gemacht. Die Argumente dafür sind auch egal sozusagen. Also es wird dann gar nicht so unterschieden. Ist es jetzt irgendwie eine progressive Herangehensweise an dieses Thema, die sich zwar mit meiner widerspricht, aber trotzdem irgendwie auch Sinn ergeben kann? Oder ist es eine regressive und das wird so alles in einen Topf geworfen?
Ja, ich muss, also ich habe auf jeden Fall auch diese Überidentifikation mit dir, die hatte ich halt auch damals und ich hatte auch definitiv dieses, dass ich das Bedürfnis hatte, dich so von mir abzustoßen, aber irgendwann habe ich halt verstanden, aber dasselbe habe ich auch, also auch mit dir, also mit dir ist das auch, also mit Valentin, ich gucke gerade Valentin an, also ich habe das halt auch mit Valentin, letztendlich ist es auch immer so ein ongoing process, wir sitzen jetzt mit diesem Projekt irgendwie so im selben Boot und stehen halt irgendwie hinter dieser Sache zusammen, aber er sagt, wir haben halt trotzdem unterschiedliche Standpunkte und manchmal sagt halt auch Valentin im Podcast on the record Sachen, die ich nicht richtig finde und ich muss halt das auch irgendwie so, ich muss damit halt klarkommen, dass wir getrennte, unterschiedliche Personen sind, aber eine gemeinsame Sache halt machen, an die wir irgendwie glauben. Und das kannst du halt auch auf die Linke übertragen irgendwie. Und irgendwann hat es dann wirklich bei mir so Klick gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht letztendlich ab dem Zeitpunkt, wo ich vielleicht diesen Podcast gemacht habe, dass ich so verstanden habe, ich kann auch, also so, ich muss irgendwie sowas nicht über dich ausleben, Hengame, so linke Positionen im, einfach so dem so Raum, also einfach, jeder kann publizieren, jeder kann was machen und du hast dir das halt auch erarbeitet, die Position und die Aufmerksamkeit, die du hast, du bist kein Nepo-Baby in dem Sinne und selbst wenn du es wärst, mein Gott, aber so, ne, also, und du hast, also, das soll jetzt so kein, so, ich will jetzt nichts, aber du hast halt deinen Erfolg auch immer sehr gönnerhaft geteilt, so daran erinnere ich mich auch immer. Du hast immer sehr so Leuten Texte, also Möglichkeiten vermittelt, ganz zu schweigen von den Gästelisten und sonst was, die man bekommen hat, ohne Wenn und Aber. Aber ja, also erst ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass man irgendwie, ja, was eine ähnliche Vision hat, in diesem Ding, was sich Linkssein nennt, bewegt, ähnliche Träume und Wünsche nach Anerkennung, gehört werden, gesehen werden, cool gefunden werden und so weiter hat und dann aber nicht einfach so sehr sein eigenes Ding machen kann. Ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl gehabt, ist es dann zu so einem Abschluss gekommen und bei mir. Und eine Sache muss ich auch sagen, also mit dem, dass ich an uns den Anspruch habe, dass man sich Vertrauen erarbeitet, auch bei einem Publikum. Und ich finde, das hast du auch, also du hast es zumindest mir bewiesen, weil eins muss man wirklich festhalten, keine Person hat in einer linken Öffentlichkeit so viel, also in den letzten 10 Jahren, glaube ich, so viel Shit abbekommen wie du. Von allen, von so, jedes erdenkliche Milieu, was Zeitung liest, was ein Feuilleton liest.
Zugang zum Internet hat.
Und Zugang zu Instagram und Twitter hat, genau. Selbst mein Vater kennt dich halt. Ja. Und so, ich habe das, also irgendwann hat er mir halt so, der hat halt irgendwie die Süddeutsche abonniert gehabt und hat dann so mir einen Screenshot, und so, das meine ich. Und dann, und du hast es halt, also ne, ich meine, du wurdest halt von fucking Innenminister gecancelt. Und von der größten neonazistischen Bedrohung heute so und du hast es halt schon mit Würde getragen. Du hast halt keinen Track rausgebracht wie Helen Fares, weil sie vom SWR gedroppt wurde.
Ey, kann ich dazu zu diesem Thema, seit sie diese Story zu dieser Schokomilch gemacht hatte, die ich bis dato nicht getrunken hatte, ich habe sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen und dann habe ich sie im Supermarkt gesehen und ich war so, ich will es jetzt wissen, schmeckt diese Milch wirklich so geil, so comforting, dass mir meine politischen Ideale scheißegal werden. Und ich habe sie gekauft und ich muss sagen, ich habe keine vergleichbare vegane Schokomilch getrunken, die so gut, creamy und rich und nice ist. Also ich habe das Gefühl, das war so ein, ich glaube, dieser Boykottaufruf in diesem Ding war die effektivste Werbung, die sie für diese Milch hätte haben können, weil ich habe die vorher, die ist ja nicht neu, aber ich habe die im Supermarkt mit dem Arsch nicht angeguckt vorher.
Aber das war ja damals auch schon bei SodaStream. Also SodaStream kam so und dann gab es auch diesen Boykott und dann dadurch kam SodaStream halt irgendwie in mein Leben, weil es in jeder WG war.
Für mich ist aber auch vor allem der Hauptgrund, warum Deutschland es so schwer mit dir hat, Hengame, oder warum du es Deutschland so schwer machst, weil Deutschland halt einfach das Konzept eines It-Girls nicht versteht. Und ich meine hier It-Girl im, du weißt, wie ich es meine, also
It-Girl MWD.
Die Bewerbung, es gibt keine Bewerbung, weil die Stelle ist von Hengame besetzt. Und ja, Deutschland.
Aber schon auch Doppelbesetzung mit Paschanim. Das muss man an der Stelle auch sagen. Paschanim,
ja,
auch, ja. Legitimes It-Girl.
Ja. It's Hengame und Paschanim. So, wir haben, genau, und zwar, ja, und ich glaube, da kommt ganz viel, weil Deutschland eben so dieses Idiosynkratische eines It-Girls irgendwie selber, Wörter erfinden, einen Style erfinden, erstmal so drauf scheißen, ob ich verstanden werde oder nicht, weil meine Self-Expression und mein Genuss geht einfach erstmal über alles. Da gibt es halt so in Deutschland, wo alle drauf stolz sind, irgendwie zu arbeiten und was Vernünftiges zu machen und weiß ich nicht, verständlich zu sein, wie ein normaler Mensch zu sein. Und das trägt sich halt eben weiter bis in die Linken, wo es ja auch eben auch sehr die Frage ist, gibt es sowas überhaupt wie noch eine Avantgarde? Und ich glaube, das warst du auf jeden Fall oder bist es noch. Und ja, und hier kommen wir zu einem weiteren Thema, worüber Hengami und ich sehr stark bonden, nämlich Mode.
Ich habe direkt eine Frage zu dem ganzen Thema Mode. Und zwar Brillenmodelle. Ich habe ja keine Ahnung von Brillen. Ich brauche keine Brille. Trage halt einfach diese H&M Sonnenbrillen, weil ich ja doch gerne Sonnenbrillen verliere und ich die Vereinheit habe, dass Leute in der S-Bahn meine Pupillen nicht sehen in manchen Tagen. Kannst du mir das Brillenmodelle für Dummies einmal erklären?
Also, diese Memes, die ich mache, ne?
Genau.
Also, ich war einmal mit meinen Eltern im Brillenladen, weil wir meiner Mutter zum Geburtstag eine Brille schenken wollten und weil meine Eltern für alles immer richtig viel lange brauchen, waren wir langweilig. Und ich habe so ein paar Brillen anprobiert und dann so Foto gemacht und war so, ich sehe mit der Brille aus, als hätte ich schon 8 Romane geschrieben. Damals hatte ich noch keinen geschrieben. Dann mit dieser Brille sehe ich aus, als würde ich so jeden Sonntag ins Bergheim gehen, so und so. Und dann hat sich da so, und das kam halt, die Leute haben sich so drüber kaputt gelacht und dann hat es sich entwickelt, dass ich mehrere Staffeln dieser Brillenmodelle gemacht habe. Das Konzept ist, wenn ich irgendwo eine Brille finde, mache ich ein Selfie damit und denke mir irgend so eine Personality zu der Person, die ich mit dieser Brille bin. Name, Alter, mancher Beruf, dann irgendwie irgendwas so relatable, quirky, was die Person ausmacht und dann aber manchmal noch so eine Ecke Kante, die Person auch hat.
Und ich finde, das macht dich aber zum Real Fashionista, weil du ziehst dir die Brille halt auf. So, und also so.
Nicht nur walk in my shoes, sondern guck mal durch meine Brille.
Genau. Und also im Sinne von all diese Charaktere, die du da halt beschreibst, anhand dieser Brillenmodelle, manchmal hat man schon das Gefühl, dass du mehr Sympathie für den einen hast als für die anderen, aber es ist eine Grundsympathie drin. Du hast keinen von denen und da ist ein Stückchen von jedem Brillencharakter ist in dir in der Minute, wo du es aufsetzt und dich entscheidest, das Bild damit an dir zu machen und nicht an jemand anderem. Und ich finde das, und deshalb finde ich, kommt deine Art von Mode, also, und dein Stil ist deshalb für mich so interessant, weil du und vielleicht gibt es da sogar eine Überschneidung zwischen dieser Herangehensweise von Mode und dass du eben es auch geschafft hast nach deinem Fusion-Text, diesen Anti-Deutsch-Text und so. Du hast einfach keine Berührungsängste, es gibt keine falsche Scham und Schüchternheit.
Ich glaube, ich nehme mich nicht zu ernst. Also es gibt dann Sachen, die passieren, die ich ernst nehme, wie zum Beispiel von irgendwelchen Nazis bedroht werden, weißt du, das muss man ja ernst nehmen, aber ansonsten ist meine Herangehensweise an viele Dinge schon so silly, bisschen rumprobieren und also ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz lange bin ich auf Instagram live gegangen und habe so Snacks reviewed, was ja dann irgendwie auch so für manche dicke Leute auch eine Hürde ist, so öffentlich so zu essen und dann auch noch über Süßigkeiten zu essen und drüber zu reden, wie geil einem Sachen schmecken, wo die Gesellschaft sagt, das sollst du gar nicht erst essen und sowas, aber also für mich ist so, das macht mir halt Spaß und das ist, glaube ich, so der Approach so ans Leben. Es ist so eine beschissene Welt, auf der wir leben. Man will versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich habe ja das Privileg, irgendwie so von meiner schriftstellerischen Arbeit zu leben und eben so das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, wenn ich Sachen mache, auf die ich keinen Bock habe, dann merkt man das auch. Und deswegen denke ich nicht, was würde gut kommen. Ich wurde zum Beispiel, bevor ich meinen Roman geschrieben habe, gefragt, ob ich nicht auch so ein Polit-Sachbuch, wo ich basically sage, ich bin von diesen Sachen betroffen und deswegen diese Sachen, keine Ahnung, deswegen soll man dicke Leute nicht hassen oder sowas. Und ich war so honestly kein Bock, das juckt mich überhaupt nicht, macht auch keinen Spaß zu schreiben. Ich schreibe das Buch ja nicht für meine Friends. und ich habe viel mehr Bock, einen Roman zu schreiben. Dann meinte dieser Verlag so, das wird sich nicht verkaufen. Und ich war so, okay, ich will es aber trotzdem nicht schreiben. Am Ende hat sich der Roman auch verkauft, aber weil ich halt Bock hatte, den zu schreiben auch. Also klar, es gibt die Aufmerksamkeitsökonomie im Literaturbetrieb ist auch nochmal ein Topic für sich, aber so wie ich so an meine Arbeit rangehe, gehe ich halt auch an so mich einkleiden und so das Leben an sich so heran, weil ich und eben auch, weil ich mich selber nicht so ernst nehme, denke ich auch so, warum soll ich jetzt nicht mal mich mit Leuten hinsetzen und zuhören? Ich habe mit einigen fremden Leuten, die mich auch so frech angekackt haben auf Instagram in den letzten Monaten, per Chat geschrieben. Bei manchen Leuten hat's, ich würde nicht sagen, dass eine einzige Person die Meinung geändert hat, aber ich würde sagen, vielleicht ein bisschen so less hateful gewesen, aber es gab dann auch Leute, du machst dich ja dann verletzbar, wenn du sagst so, hey, guck mal, ich verstehe diesen Punkt von dir so und so und so, da bin ich gar nicht gegen dich, aber guck mal, so, das musst du auch verstehen. Und manche lachen dir ins Gesicht und sagen so, also machen sich über dich lustig. Das gehört dann auch dazu und da muss man auch in der Tagesverfassung für sein. Aber ich glaube, ja, also du merkst, wenn Leute sich zu ernst nehmen und auch so zu entitled sind, so zu denken, ein Anrecht auf irgendwas zu haben. Ich glaube nicht, dass ich auf irgendwas ein Anrecht habe, mehr als andere Leute. Also weißt du, ich erwarte halt so Respekt wie und dass meine Menschenwürde nicht verletzt wird, wie es bei anderen Menschen auch so der Fall ist. Aber ich denke so, du musst weder meinen Style feiern, du musst meine Texte nicht feiern. Wenn du sagst, du findest mich nicht funny, macht's mich schon traurig. Ich glaube, das ist so das Ding. Weil das war für mich immer so das Ding. Weißt du, du kannst mich hassen, aber du kannst nicht sagen, dass ich nicht lustig bin.
Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, was ich halt bei dieser ganzen Mode-Takes, die dann ja auch irgendwie, also es gibt ja hier, ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, richtig schlecht Promo. Es gibt das Buch Habibitus, das die Kolumnensammlung ist. Und da gibt's dann eben auch verschiedenste Mode-Takes. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Text heißt, aber du erzählst basically, dass du verschiedene Gender Roles durch verschiedene Outfits ausdrückst. Und ich glaube, du beschreibst so, dass du irgendwo hingehen willst und dich so fragst, wer will ich auf dieser Party sein? Und das finde ich halt auch in diesem Kontext von politischen Labels, wo wir vorher halt waren, halt auch so sympathisch und auch irgendwie gut, weil ich glaube, nur wenn man sie selbst nicht ernst nimmt, kann man überhaupt quasi in so verschiedene Styles reinschlüpfen, ohne sich zu verkleiden. Und ich glaube, das ist halt so ein zentraler Punkt. Es gibt so Leute, die sich zu ernst nehmen, die können nur ihren einen Style rocken und sobald sie was anderes machen, wirkt das halt wie eine Verkleidung, weil sie überhaupt nur dann so eine Rolle nur komplett so spielen können und nicht irgendwie so auch experimentieren können und sich auf was einlassen. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, wenn man halt wirklich versucht, so eine linke Modekritik zu machen, um den es halt irgendwie gehen sollte, dass man wirklich auch Mode als ein Tool versteht, sich mit sich selbst, aber auch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und darüber man dann eben auch eine Modekritik machen kann. Also bei dem Fusion-Text dachte ich mir heute auch so, ey, damals fand ich das super wack, weil ich Konsumkritik wack finde, weil Konsumkritik keine Gesellschaftskritik ersetzt. Was Konsumkritik aber halt leisten kann, zu erkennen, auf welche Leute habe ich überhaupt Bock, mich einzulassen, auf welche nicht. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, weil ich habe diesen Text heute nochmal gelesen, war so, okay, kein von den Menschen, die du da hatest, ich hätte mit keinem von denen Lust gehabt zu reden. So, es ist nicht so, dass die irgendwie so dass ich so Sympathien für die habe. Und genau das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen dieser Modesache, wo man dann auch damit so eine linke Modekritik, wenn es das geben könnte, wo die hingehen könnte.
Und hätte ich so ein Septum auf mit so diesen Gauklerschnörkeln, würdest du mich auch anders angucken als ohne. Let's be real.
Was ich auch sehr interessant finde an deiner Entwicklung im Bezug auf Mode, ich weiß noch früher, als du angefangen hast, auf deinem Modeblog zu bloggen, also vor einigen Jahren, hast du deine Mode auch viel mehr noch, und das ist nicht mal als Vorwurf, das ist nur eine Feststellung, ging es immer noch viel mehr darum, irgendwie dünne weiße Menschen können einfach nur ein Shirt und eine Jeans tragen und das ist halt so Mode, und irgendwie abseits davon gibt es eigentlich viel interessantere Sachen, die werden aber gar nicht wahrgenommen, weil die Körper nicht als modisch wahrgenommen werden, als stylisch begehrenswert. Und ich habe so das Gefühl gehabt, über die Jahre hast du dich davon, also das ist, spielt keine Relevanz mehr für dich und du machst einfach dein eigenes Ding. Und was ist so da, woran orientierst du dich gerade modisch? Was gibt dir gerade die Inspo? Oder Leute, die dir Inspo geben?
Also, naja, das Ding ist, ich habe auch so schon das Gefühl, im Moment so between styles zu sein, was auch so Gender Transition mäßig auf jeden Fall so eine Rolle spielt. Also ich war halt bis vor so einem Jahr noch so Femme, wobei so meine Femness schon auch so auch mit Maskulinitäten gespielt hat, aber trotzdem bin ich noch so am Reorientieren, was sind so mehr Mask-Styles, die ich so an mir fühle. Aber wenn ich so Moodboard-mäßig was gerade fühle, so Nullerjahre Fußballstars, so David Beckham und so, mit so aufgestellte Polo-Kragen.
Polo auf Polo?
Group Techern ist, ja, Polo auf Polo, Krawatten, aber auch so Group Techern ist für mich absolute Style-Icons. Die Frisuren würden, das ist für mich, was Tikro-Frisuren nowadays sind.
Ja, auf jeden Fall. Tikro, by the way, ist so ein japanischer Friseur, was sehr, genau, absolut. Aber auch so Group Techern fühle ich jetzt auch gerade so dieses. Die Jeans gehen wieder Richtung enger,
ja.
Mit so Waschung und aber.
Und Stickereien. Und ich habe so eine geile Jeans mit Stickereien.
Und die Schuhe sind so diese schmalen italienischen, yep. Sneaker.
So diese Puma Speedcats, ja. Und alles, was so vor 5 Jahren noch so für mich so echt ein spicy Schuh gewesen wäre. Aber die Chunky Sneaker Era ist more or less over.
Was nicht bedeutet, dass ihr die alle wegschmeißen müsst, was nicht bedeutet, dass wir euch nicht respektieren, wenn ihr das tragt. Es ist einfach, ja.
Ich breche eine Lanze für Chunky Sneakers. Wenn du groß bist und viel Gewicht hast, tu deinen Füßen einen Gefallen und trag manchmal Chunky Sneakers.
Ey, ich war auch nicht per se gegen Chunky Sneakers. Für mich kommen die auch voll drauf. Ich glaube, so diese Classic weiße Reeboks, die so die OG weiße Chunky Sneakers so vor 2016 Trend waren, die kann ich nicht mehr sehen. Aber zum Beispiel so meine Nike Uptempos, die sind ja auch chunky, aber die liebe ich. Und die haben so einen Dino-Vibe irgendwie. Ja, ich mag
ja,
das.
Ja, ja. Ja, was halt nicht genau, ich glaube.
Also ich glaube, so das Schlagwort, was so mein Style inspo im Moment ist, ist so Boyfotzen-Core. Irgendwie Mask, Faggy, aber irgendwie auch so lesbisch, aber irgendwie auch so, also zum Beispiel so bestickte Jeans, aber in so Adidas, so Boxerstiefel, so alte so reingesteckt, mit so einem cuten Hemd oder T-Shirt oder so.
War das nicht auch die Ära, in dem so metrosexuell?
Ja, als metrosexuell ist auch auf dem Moodboard.
Ja.
Ja, und ganz kurz, was hat Hänger mir heute an? Ich will das kurz beschreiben. Und zwar sehen wir Jorts, und zwar auch Real Jorts, die übers Knie gehen. Das ist wichtig, dass sie übers Knie gehen. Dann, ich liebe dein Shirt, dieses Harley Davidson Tank mit der mit einer silbernen Gliederkette. Sieht sehr gut aus.
Dankeschön.
Einfach dann natürlich mit der Frisur. Und love the mustache. I love the mustache.
Dankeschön. Ja, und natürlich mein 20, nee, der ist sehr lang, mein Fukuhila. Heute mal nicht als Zopf, weil heute habe ich die gewaschen und dann sind die Locken noch so repräsentabel. Sonst werden die so trocken irgendwie. Ich hatte versucht, meine schwarz getönten Haare so zurückzutönen und dann ist es so richtig schlecht geworden und meine Haare sind davon trocken. Deswegen, ich trage die meistens so in so Rattenschwänzen.
Sieht auch gut aus.
Danke.
Yes, Leute.
In diesem Sinne bedanken wir uns bei Hengame für den Besuch. Es war sehr lustig. Wer jetzt noch glaubt, dass Hengame nicht funny ist, der hat einfach keine Ahnung.
Wenn nicht, ist auch okay. Also ich bin so, it's a free country, let's all act like it.
Let's act like it's a free country. Ja.
Danke, dass du mit uns zurück in die Memory Lane gegangen bist.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Memory Lane gemeinsam runterzuschlittern.
Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ZuhörerInnen, wir haben bald unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und aus diesem Grund hätten wir Lust, ein paar Fragen, Takes, Anmerkungen, eigentlich alles, was ihr uns sagen wollt, wo ihr unsere Reaction wollt, darauf zu reagieren. Deswegen schickt uns Sprachnachrichten auf Insta oder per Mail an die Mailadresse, die wir in den Shownotes verlinken. Maximal 1 Minute sollten die gehen, tendenziell eher kürzer.
Genau, wir werden die dann in der letzten Folge vor der Sommerpause anhören und darauf reagieren.
Und wir werden sie veröffentlichen. Bei uns gibt es nicht, schickt uns Kommentare, schickt uns eine E-Mail. Nein, wer eine Reaction will, muss seine Stimme herhalten, so wie wir auch. Ihr müsst nicht euren Namen sagen oder sonst was.
Ihr könnt auch Quatschnamen sagen, mache ich ja auch.
Ja. Genau, also schickt uns eine Sprachi über anything und ihr kommt in den Podcast.
Und generell, folgt uns auf Instagram, abonniert und bewertet uns auf Spotify und kommt auf Steady. Wie gesagt, erste Bonusfolge ist draußen. Der Discord macht mega Spaß. Es kommt in Zukunft auch noch mehr auf dem Steady. Wir hören uns.
Bye.